Jetzt nochmal Moritz Hartmann mit dem Schuss. Kann klären, Nachschuss. Tor für den FC Ingolstadt. Wer war's? Erst in dem hier macht das 2:1. Eine Minute vor Schluss. Das ist die Herbstmeisterschaft für den FC Ingolstadt.
Servus Schanzerinnen, Servus Schanzer, herzlich willkommen beim Schanzer Zeitspiel. Und zwar heute nicht zu einer regulären Folge über das sportliche Geschehen, dafür läuft's viel zu gut. Nee, stattdessen, es geht um die anstehenden Präsidiumswahlen. Lange versprochen in den letzten 2 Folgen schon beim Schanzer Zeitspiel. Heute endlich wahr, und zwar mit Gästen zum ersten Mal im Schanzer Zeitspiel. Julia und Matthias. Ich glaube, wenn man die Stunden zusammenrechnet, die wir schon über Vereinspolitik, über Satzungen, über Gesellschafterverträge, über Anträge, über Verbände miteinander gesprochen haben, dann glaube ich, mehren sich die Tagen. Ich glaube, wir sprechen dann eher schon von Wochen. Ihr seid beide das erste Mal im Schanzer Zeitspiel, deswegen erstmal herzlich willkommen, und ihr habt natürlich die Möglichkeit, euch einmal kurz vorzustellen. Ich würde sagen, Ladies first. Julia, herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank, Martin, auch für die Möglichkeit, hier on record mit dir nochmal das Kleingedruckte rund um den FC Ingolstadt zu besprechen. Das ist ja mein ganz spezielles Nischeninteresse. Alles das, was die anderen Leute langweilig finden, da fängt es dann bei uns drei gerade an, interessant und lustig zu werden.
Du bist ja eine begeisterte Hörerin des Schanzer Zeitspiels. Hast du schon mal ein Meet and Greet mit Bene gewonnen?
Ich habe schon mal ein Meet and Greet mit Bene gewonnen, das wir dann im Grünwalder Stadion umgesetzt haben. Definitiv ein Highlight meiner Fankarriere. Es kommt, denke ich, noch kurz vor der Mitgliederversammlung 2013.
Und die Mitgliederversammlung 2013 ist tatsächlich ein sehr gutes Stichwort. Er grinst hier schon, Matthias, oder ich würde mal sagen, Fisch ist vielleicht auch den einen oder anderen ein Begriff. Magst du auch noch kurz was sagen?
Ja, erstmal hallo zusammen. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich ganz besonders, dass ich heute dabei sein darf beim Schanzer Zeitspiel. Bin jetzt auch ein bisschen neidisch, dass die Julia hier das Meet and Greet mit Bene schon gewonnen hat. Ich hatte mir heute die Timeline reingespielt, vor 3 Jahren mit Bene das Vergnügen in Toul, um eine Woche abzuhängen. Das hat wenig mit Meet and Greet zu tun gehabt. Aber jetzt schweifen wir schon ab, bevor es überhaupt losgeht. Wir sind da heute, um die aktuelle Situation beim FC Ingolstadt ein bisschen einzuordnen. Und ich glaube, dass da doch einiges zu sagen gibt. Da hat sich jetzt die letzten Wochen doch das ein oder andere nochmal getan. Viele Zeitungsartikel, viele Interviews hat es gegeben. Und da möchten wir, glaube ich, einfach so ein paar persönliche Impulse nochmal mitgeben, ein paar Meinungen vielleicht nochmal den ein oder anderen Interessierten mit auf den Weg geben. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall unglaublich, dass ich mit euch heute das aufnehmen darf.
Sehr schön. Jetzt habt ihr beide euer Verhältnis zum Bene mehr erzählt als zum Verein. Vielleicht muss man dazu sagen, also Fisch, du warst quasi erster Fanvorstand beim FC Ingolstadt. Ich war der zweite, also das heißt, es sind 2 von 3 Personen, die bisher die Position besetzt haben hier im Raum. Man muss aber auch dazu sagen, dass wir eben beide mittlerweile aus dem Vorstand ausgeschieden sind und somit keine Abhängigkeiten mehr haben. Wobei abhängig wahrscheinlich sowieso das falsche Wort an der Stelle ist, weil man in der Position natürlich in erster Linie den Fans verpflichtet ist. Nichtsdestotrotz hätten wir wahrscheinlich in unserer aktiven Zeit uns öffentlich ein bisschen anders geäußert, als wir es jetzt tun, sodass wir jetzt ein Stück weit freier sind. Grundsätzlich ist, glaube ich, auch zu erwähnen, dass es in den letzten Tagen ein Statement der aktiven Fanszene gab, relativ ausführlich und auch groß. Auch da sollte man dazu sagen, wir sprechen nicht für irgendwelche Gruppen. Gleichwohl der ein oder andere hier vielleicht ein bisschen näher an dem Statement mitgewirkt hat als der andere, aber genau, ich glaube, wir sprechen erstmal für uns und möchten trotzdem jedem, glaube ich, auch ans Herz legen, dieses Statement zu lesen, auch weil da erstmal sehr gut erklärt wird, wie die Struktur beim FC Ingolstadt so ist. Das wurde auch an anderen Stellen schon erklärt, aber ich glaube, wenn man sich so insgesamt mit dem ganzen Thema beschäftigt, dann ist es doch auch so, dass immer mal wieder e.V. und GmbH so ein bisschen in einen Topf geworfen werden. Deswegen informiert euch da gerne vorab nochmal kurz. Und vielleicht sprechen wir aber als erstes mal darüber, wie wir es denn so auch erlebt haben im Vorstand Fisch. Wie quasi so, ja, was macht der Vorstand und wie ist quasi wirklich so die Einflussnahme in der GmbH ja, aus unserer Sicht gewesen?
Ja, ich glaube, das ist echt ein wichtiges Thema, dass man das nicht vermischt. Also ich glaube tatsächlich, und es ist auch heute, wir nehmen jetzt ja am 26. November auf, heute ganz aktuell kam der Donaukurier-Kommentar vom Herrn Rehberger, wo auch nochmal so ein bisschen das Fanstatement nochmal ein bisschen eingeordnet wurde aus seiner Sicht. Und da war sehr wohl zu lesen, dass der e.V. Auswirkungen auf die operative Tätigkeit in der GmbH hat. Und wenn man sich das Vereinsrecht anschaut, wenn man sich auch Gesellschaftsrecht ein bisschen auskennt, dann ist vollkommen klar, ein Aufsichtsgremium hat sich eigentlich aus den operativen Themen rauszuhalten. So ist es auch beim FC Ingolstadt e.V. Der FC Ingolstadt e.V. Ist der Stammverein, ja, der hält, aber da brauchen wir nicht näher drauf eingehen, über 80% der Anteile an der Fußball GmbH und ist somit eigentlich nur das kontrollierende Organ. Logischerweise, große Personalien werden dann natürlich schon entschieden, gemeinsam mit den anderen Gesellschaftern, beispielsweise wenn wir über Dietmar Beiersdorfer sprechen, ja, als Geschäftsführer der GmbH, solche Themen werden natürlich schon entschieden. Aber jeder, der denkt, dass man im e.V. Von Spieltag zu Spieltag Einfluss auf den Trainer nehmen kann, auf den Sportdirektor, also dem muss ich den Zahn leider ziehen, weil das ist definitiv nicht der Fall. Also da geht es tatsächlich um die Ausrichtung des e.V., um die Ausrichtung der Jugendmannschaften, der Nachwuchsmannschaften, der Inklusionsmannschaften, der Frauenmannschaft. Und man kümmert sich dann über das Aufsichtsgremium dann, aber auch nicht wöchentlich, ja, die sitzen dann nicht wöchentlich täglich zusammen, sondern einfach in bestimmten Abständen und nehmen da dann ihre Kontrollfunktion wahr. Also deswegen finde ich schon, dass das getrennt gehört, auch wenn das in diesem Kommentar anders dargestellt wurde. Also da muss man ganz klar trennen, e.V., GmbH, zwei verschiedene Paar Stiefel. Und ich glaube tatsächlich, dass das Erste ist, das man so grundsätzlich erstmal zu klären hat.
Was hier, finde ich, schon aber wichtig ist zu betrachten, ist, dass das sich nicht mit 50+1 widerspricht. Ne? Wir drei sind ja alle starke Verfechter von 50+1. Da gab es vielleicht auch schon mal den einen oder anderen Antrag auf einer Mitgliederversammlung. Wir wollen das jetzt hier gar nicht kleinreden, den Einfluss, den der Stammverein auf die GmbH hat. Aber es ist eben, wie du gerade schon gesagt hast, eher ein strategischer, langfristiger Einfluss auf größere auch Personalentscheidungen und keine Einflussnahme auf Aufstellungen, auf den Kader, auf Daily Business Entscheidungen. Dafür gibt es genügend gut bezahltes Personal, das schon in der GmbH vorhanden ist.
Ich glaube, ich würde das auch sogar noch mal vielleicht irgendwie mit einem kleinen Beispiel irgendwie untermauern. Ich habe auch bei Christian Tresch, ich glaube sogar, das war bei einem Facebook-Post, gelesen, wo er sagt, ja, der Stammverein hat hier 80% Anteile und das darf man durchaus auch nutzen, um sich da dann quasi, und ich habe es so rausgelesen, um sich in den sportlichen Bereich mit einzumischen. Wenn ich von 50+1 spreche und sage, wir sollen Einfluss auf unsere GmbH ausüben, dann ist es für mich eher, was, wie du gerade gesagt hast, Julia, im Endeffekt was Strategisches, also was ich mir zum Beispiel vorstellen könnte, wäre irgendwie das Thema, wir sind irgendwann wieder in der DFL im besten Fall und es gibt eine DFL-Abstimmung über den Videoschiedsrichter und dann kann ich glaube, ein Verein hat es sogar irgendwie kürzlich gemacht auf einer Mitgliederversammlung, einen Mitgliederantrag stellen, dass quasi abgestimmt wird, wie die Basis zu diesem Thema steht und damit dann die GmbH in unserem Fall beauftragen, bei der DFL für oder gegen dieses Thema zu stimmen. Das ist für mich was Strategisches. Aber das hat nichts jetzt damit zu tun, welcher Spieler geholt wird oder wer am Samstag neben Dennis Zeitler im Sturm steht.
Das Präsidium des e.V. ist also keine Absprungbasis, um irgendwann mal Sportdirektor zu werden.
Das ist definitiv nicht der Fall. Ne? Also das ist ein Verein, das sind die e.V.-Strukturen. Deswegen kann man sich da auch, sag ich mal, jetzt nicht für den nächsten Sportdirektor beim FC Bayern da empfehlen. Also das sind schon nur zwei verschiedene Paar Stiefel. Das eine sind Kapitalgesellschaften, ja. Dietmar Beiersdorfer habe ich ja gerade schon erwähnt, der hat natürlich entsprechende Qualifikationen, der hat auch eine Profikarriere gemacht, hat sich dann auch über ein BWL-Studium und über eine Wirtschaftsprüfertätigkeit erstmal Fachwissen angeeignet und ist dann in die Sportfunktionärsrolle eingestiegen, hat da auch schon mehrere erfolgreiche und manchmal auch nicht so erfolgreiche Stationen hinter sich gebracht. Aber ich finde, wenn man solche Ambitionen hat, dann ist das, glaube ich, der richtige Weg. Und aber jetzt sind wir schon fast schon spekulativ unterwegs, was denn die Motive der einzelnen Bewerber sind. Aber ich finde, das muss schon nochmal klar sein. Wir sprechen hier über den e.V., über ein Präsidium, das ehrenamtlich arbeitet. Das ist, glaube ich, auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt. Keiner bekommt da Geld, der hier arbeitet. Das sind alles Präsidiumsmitglieder, die das in ihrer Freizeit machen. Und je nachdem, was da gerade anliegt, schlägt man sich da wirklich den Abend um die Ohren. Und, das war damals bei mir so, bei dir Martin, das wird jetzt mit der Denise auch so sein, dass man sich da, während andere auf der Couch sitzen und sich, keine Ahnung, die neue Staffel Bachelor reinziehen, sitzen die halt zusammen und überlegen sich, was als neue Spielstätte für die Frauenmannschaft taugen könnte und wer jetzt zur Stadt Ingolstadt dackeln darf und sich da mit dem Sportbürgermeister oder dem Sportreferenten, wie auch immer, zusammensetzen darf, um da ein Ergebnis zu erzielen. Also ich glaube, dieser Glanz, man bewegt sich von VIP-Bereich zu VIP-Bereich, schüttelt da groß die Hände von den anderen Präsidenten, das gehört auch dazu. Ja, das sind die sagen wir mal, die Vorteile des Bonbons. Aber die Arbeit ist da nicht zu vernachlässigen.
So, jetzt hast du gerade erzählt, dass das nicht die glamourösesten Aufgaben und Jobs sind und dass man da auch mal mit den verschiedensten Ansprechpartnern sich um Sportplätze streiten muss. Wir haben jetzt auch schon viel gehört zum Thema Transparenz, Information, Mitbestimmung. Irgendwas klingelt da bei mir. Diese Argumente haben wir alle schon mal gehört. Vielleicht, Matthias, magst du uns noch mal mitnehmen in eine dunkle Vorzeit, in der es noch keinen Fanvorstandposten gab.
Ja, das ist eigentlich ganz, ganz spannend. Wir sitzen jetzt wieder da und hören ein Herausforderer-Team, verschiedene Argumentationen, fehlende Transparenz, man möchte verändern, solche Themen. Das war auch damals, 2013, der Grund, warum wir als Fans einen Gegenkandidaten aufgestellt haben. Deswegen kann ich da sehr gut nachempfinden, warum man vielleicht an der einen oder anderen Stelle eben den Wunsch hat, da tiefer reinblicken zu können. Aber ich habe gerade erzählt, ne, die Aufgabe in so einem Gremium ist halt nicht immer glamourös. Und damals, glaube ich, war das auch noch sehr fokussiert auf zwei, drei Personen beim FC Ingolstadt. Als ich damals in den erweiterten Vorstand aufgenommen wurde, da war Dr. Schleff, Dr. Wagener und Peter Jagwert waren die drei gewählten Vorstände damals noch. Und die haben sehr viel untereinander ausgemacht. Und die erweiterten Vorstandsmitglieder waren halt regelmäßig in den Sitzungen dabei. Und da wurden dann an der einen oder anderen Stelle halt dann einfach nochmal Schleifen geflogen. Wenn es ums Finanzielle ging, war da Erich Kolinski noch mit dabei, wenn es ums Thema Sponsoring gab, Toni Obermeier und so weiter. Ich muss jetzt nicht alle namentlich erwähnen. Aber da hat sich das schon sehr auf Peter Jagwert und eben die beiden anderen fokussiert. Und das hat sich auch in meiner Zeit nicht signifikant geändert. Ich war da auch mehrere Jahre in diesem Gremium dabei. Damals hatten wir ja auch häufig den Wunsch, da noch aktiver mit in die Entscheidungen mit reinzugehen. Und das haben wir dann in Einzelbeatmung mit Peter Jagwert auch machen dürfen. Wir haben da die Mitgliederversammlung dann auch nutzen dürfen, um Satzungsänderungen anzustoßen. Und ich glaube auch, als ich dann die Funktion niedergelegt habe und der Martin dann das Amt übernehmen wollte und dann auch durfte, hat sich das aber schon verändert. Und Martin, vielleicht erzählst du, wie es bei dir dann auch war.
Ja, also was du sagst, kann ich auf jeden Fall komplett unterstreichen. Das war auch so mein Eindruck, als ich in dieses Gremium gekommen bin, dass es schon eine wesentliche Unterscheidung einfach gibt zwischen den drei gewählten Vorständen, die dann auch im Aufsichtsrat sitzen, die eben auch haften für diesen Verein, und den drei erweiterten Vorständen, dass das, ich will nicht sagen Zweiklassengesellschaft war, aber schon irgendwie einfach ein getrenntes Thema, dass ich auch meine Rolle vielleicht mehr am Anfang in die Richtung habe, zuzuhören und diese Informationen weiterzutragen. Also mit Sicherheit einfach diesem Transparenzaspekt, den du schon angesprochen hast, Genüge zu tun, was natürlich auch schwer ist, das wirklich für alle Mitglieder dann zur Verfügung zu stellen, sondern es ist natürlich dann auch sehr die Kreise, in denen man sich bewegt, beziehungsweise die einfach regelmäßig im Stadion sind und die man wirklich auch ansprechen kann. Hat sich aber dann tatsächlich über die Jahre, würde ich sagen, verändert. Also ich habe dann auch die ein oder andere personelle Veränderung im Vorstand miterlebt, sprich Andi Meier ist dazugekommen, Max Fischer-Stabbauer, die auf jeden Fall, das war das jetzt auch ein bisschen in dem Wahlkampf irgendwie so ein bisschen negativ belegt, aber schon frischen Wind da auf jeden Fall mit reingebracht haben und auf jeden Fall auch versucht haben, ja, das Gremium größer zu machen und die Leute mit einzubinden und da wirklich auch Diskussionen zu starten. Ich glaube, das hat sich auch jetzt, nachdem ich dann letztes Jahr ausgeschieden bin, jetzt knapp 1,5 Jahre raus, nochmal, glaube ich, verfestigt natürlich vor allem dadurch, dass dann die Satzungsänderung dazugekommen ist, dass wirklich alle 6 Vorstände bzw. Präsidiumsmitglieder stimmberechtigt sind. Aber auf jeden Fall kann ich das schon auf jeden so unterstützen, dass dieses Gremium sich in dieser Zeit, in der wir jetzt wirklich das hautnah miterlebt haben, wesentlich weiterentwickelt hat und ja, dass die Meinung vielseitiger ist und dass es häufiger Vorstandssitzungen gibt, dass viel mehr diskutiert wird und insgesamt mehr Leben in diesem ganzen Gremium ist, wie es, glaube ich, ja, einfach vor 10 oder vielleicht auch 8 Jahren irgendwie war. Also diese Stagnation, die auch jetzt gerade von der Herausfordererseite irgendwie angesprochen wird, die kann ich so in der Form einfach nicht unterstreichen.
Aber weil wir die Insights kennen und kannten. Also ich finde schon, dass da ein wesentlicher Punkt auch in der Kritik der Herausforderer durchscheint. Ich würde beispielsweise Max Fischer-Stabbauer nicht wahrnehmen, wenn ich nicht noch die alten Seilschaften aus meiner aktiven Zeit hätte. Andi Meier, ja, der ist sichtbar neben Peter Jackwert. Viele andere, die in diesem Gremium sitzen, die sind relativ unsichtbar, was ja auch, glaube ich, schon auch eine strategische Ausrichtung des Präsidiums auch ist. Ja, Peter Jackwert ist omnipräsent in dem Verein, hat sich auch über die letzten 20 Jahre immer vor den Verein gestellt, egal ob jetzt der Wind von hinten oder von vorne gekommen ist, er stand da immer parat. Aber natürlich immer zum, ich sage jetzt mal, Leid der anderen im Gremium, weil deren Aufgabe, deren Tätigkeit auch nicht sichtbar war. Und deswegen wird der FC Ingolstadt als Peter Jackwert-Verein wahrgenommen. Und nochmal ein Kritikpunkt, er hat es ja auch in den meines Erachtens unglaublich unglücklichen Donaukurier-Interviews die letzten Tage auch mal so durchblitzen lassen, ja, es ist sein Verein. Logisch ist es sein Verein. Er hat diesen Verein aus der Wiege gehoben und er hat diesen Verein zu dem gemacht, was er ist. Aber es ist nicht richtig, dass er nach wie vor diesen Verein bestimmt. Ich glaube, es gab eine Zeit und ich habe vielleicht auch die Ausläufer noch erlebt, in denen er wirklich die Vereinsrichtung vorgegeben hat. Mittlerweile ist es aber ist es mir mitgeteilt worden und so habe ich auch das Gremium oder diese einzelnen Protagonisten auch am Rande von Spielen schon mitbekommen. Die diskutieren, die streiten teilweise auch über strittige Szenen. Also da ist wirklich eine Streitkultur auch entstanden, die es, glaube ich, zu meiner Zeit nicht gegeben hat. Von daher finde ich es fast schade, dass wir diesen Insight haben und ganz, ganz viele eben nicht. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, den man nochmal deutlich machen muss. Es ist nicht der FC Peter Jackwert, ja. Aber bei aller Kritik, ne, durch seine Präsenz nimmt er ganz, ganz viel der Arbeit, der guten Arbeit der anderen Präsidiumsmitglieder weg.
Ich glaube, das ist auch so ein Punkt, der aus dem Statement der Fanszene so hervorgeht, dass man, das ist natürlich auch eine gewisse Philosophiefrage, wie wünscht man sich eigentlich dieses Gremium? Also die Fanszene hat da geschrieben, wir schätzen es, dass sich Leute nicht in den Vordergrund drängen, wie du sagst, also ein Max oder ein Christoph Heckel auch vor allem, der wirklich seit Jahren im Verein ist, aber halt einfach seine Arbeit der Jugend irgendwie widmet und sich da nicht in den Vordergrund drängt. Das schätzen wir als Fanszene wirklich sehr, aber das führt natürlich auch dazu, dass, wie du sagst, ne, Peter Jackwert dann stark als Einzelperson irgendwie wahrgenommen wird. Ich würde auch gerne nochmal das auch, ich glaube, da spreche ich auch für die Fanszene wirklich ausnahmsweise mal in diesem Podcast. Nein, natürlich ist es nicht sein Verein. Es ist vielleicht sein Baby, das er wirklich irgendwie jetzt die letzten 20 Jahre betreut hat oder für das gekämpft hat. Aber es ist der Verein der Mitglieder. Punkt, Ende, aus. Also gibt es gar keine Diskussion. Und dieses Statement als Überschrift in dem Artikel ist tödlich. Ja? Also da brauchen wir nicht drum herum reden. Allerdings weiß ich auch aus eigener Erfahrung, wie solche Statements zum Teil oder solche Überschriften zum Teil zustande kommen. Aber ja, klar, also wenn dir dieser ganze Hintergrund fehlt, den wir haben durch unsere Arbeit im Vorstand, vielleicht auch als Fanszene haben durch einen wirklich in den letzten Jahren engen Austausch mit dem Vorstand, dann ist es, glaube ich, besser einzuschätzen als für jemand, der außenstehend ist und sich tatsächlich wahrscheinlich auch berechtigt irgendwie fragt, da sitzt ein 67-Jähriger, der sich irgendwie an seinen Stuhl klammert und nicht weg will.
Das ist, glaube ich, schon auch nochmal wichtig zu betonen. Aus meiner Brille jetzt, der die einzige Nicht-Ex-Fan-Vorständin an diesem Tisch, ich teile euren Eindruck. Auch, dass sich das entwickelt hat, und ich kenne den Peter jetzt ja auch schon echt lange und habe auch immer noch den Eindruck, dass er immer ein offenes Ohr hat und dass es aber auch aushalten kann, wenn man ihm mal was Kritisches sagt. Jetzt hast du gerade gesagt, das ist ja auch eine Philosophiefrage, wie der Vorstand seine oder wie das Präsidium seine Rollen lebt. Ich finde, die Philosophiefrage ist auch eine wichtige in diesem Wahlkampf. Wir als Fanszene, und das ist vielleicht auch ein Problem, ja, dass Fanszene und Verein und Präsidium vielleicht in den letzten Jahren einen Modus gefunden haben, in dem man Probleme miteinander bespricht und nicht übereinander redet. Und deshalb vielleicht auch Konflikte gar nicht transparent werden und nicht in der Öffentlichkeit ausgetragen werden, weil die Konflikte miteinander im Stillen gelöst werden, sodass Raum für Reibung da ist, aber das eben nicht in der Öffentlichkeit ausgetragen wird. Das ist für mich eines der größten Probleme in diesem Wahlkampf und eines der größten Probleme, das ich mit dieser Kandidatur habe, ist diese Stilfrage und die Philosophiefrage. Ich glaube, wir sind uns alle einig. Wir haben in den letzten Jahren viel dafür getan, dass sich der FC weiterentwickelt, dass wir mitreden können, dass es Transparenz gibt. Und wir sehen, glaube ich, alle, die wir in diesem Stadion sind und die wir in FC verfolgen, dass jetzt eine Stufe gekommen ist, wo wir uns nochmal weiterentwickeln müssen. Wo vielleicht auch für die handelnden Personen im Präsidium eine Zeit gekommen ist, einen Umbruch einzuleiten, von dem sie selber schon auch länger reden, wo wir uns jetzt einfach weiterentwickeln müssen, weil auch wenn es ein Baby ist, auch das muss man irgendwann mal laufen lassen und muss man erwachsen werden lassen und muss man vertrauen, dass es Menschen gibt, die weiter das Beste dafür im Sinn haben. Dafür stehen wir ja auch als Fanszene konstruktiv, um die beste Lösung für den Verein zu streiten. Und das ist das, was ich gerade vermisse in diesem ganzen Wahlkampf. Das konstruktive Streiten um die beste Lösung für den Verein. Man könnte fast sagen, mir fehlt ein bisschen der Inhalt.
Hast du gerade die Stilfrage angesprochen, da darf ich ja nichts sagen, weil ich war ja der Erste mit der Kampfkandidatur und das kam ja wirklich ganz überraschend. Uns hat es damals unglaublich weitergeholfen.
Demokratie und das Nutzen der Rechte, die man als Mitglieder in einem eingetragenen Verein hat, ist der allerbeste Stil, den es gibt. Wer sich einbringen möchte, der wird Mitglied und bringt sich über Satzungsänderungen, Kampfkandidaturen, wie auch immer ein. Nur so lebt der Verein und nur so lebt die Demokratie und nur so ist es ein Verein der Mitglieder und kein Verein von Einzelpersonen. Für mich geht es um die Frage des, was will man erreichen?
Ich glaube, jetzt sind wir wirklich am Inhalt. Ne? Jetzt sind wir eigentlich da, wo, glaube ich, die Musik spielt in dem ganzen Thema. Was erwartet sich das Herausforderer-Team, was erwarten wir auch von dem amtierenden Präsidium? Also mein erster Impuls war, als ich gehört habe, es gibt einen Gegenkandidat, erstmal cool. Ja? Das war die Reaktion, cool, ja, endlich mal wieder Action in dem Laden. Und der erste Impuls war auch, gut, frischer Wind, so wurde es ja angekündigt, passt erstmal. Dann kam aber lange nichts und dann kamen nach und nach diese Informationen hoch, wenn, dann wollen wir komplett das Präsidium übernehmen. Es ist jetzt keine punktuelle Ergänzung, es gab offenbar auch vorab keine Gespräche untereinander. Auch da kann ich immer wieder einen Spiegel vorhalten, habe ich damals auch nicht gemacht. Ich bin an dem Tag aufgestanden und habe gesagt, hier, da bin ich, hallo. Aber es war nicht das komplette Präsidium in Frage zu stellen. Das tun jetzt die Herausforderer, tun sie auch aus erstmal nachvollziehbaren Gründen. Aber die Frage, und da hast du absolut einen validen Punkt, ist die Stilfrage. Wie macht man das, wie kündigt man das an? Wie stellt man sich da auf und vor allem, wie versucht man, die Vision zu vermitteln? Und da ist meines Erachtens bisher ganz wenig rübergekommen. Da gab es jetzt in der Vergangenheit so 2-3 Facebook-Posts, auch zu ganz unmöglichen Zeiten. Also ich erinnere mich da jetzt an den vergangenen Sonntag. Das muss die Spielminute 55 gewesen sein beim Spiel gegen Osnabrück, als Christian Dresch seine 5 Thesen an die Kirche,
an den Sportpark
genagelt hat. Da fehlt mir schon so ein bisschen das Fingerspitzengefühl. Ja. Und alle Motivationen da jetzt erstmal außer Acht lassen, finde ich tatsächlich, dass wenn man überzeugen möchte, wenn man das Ganze in Frage stellt. Und das ist ja nichts anderes, ist es ja. Wenn ich komplett mit einem einen Team reingehe und sage, wir machen es besser, dann stelle ich das aktuell Bestehende so dermaßen in Frage und lasse da ja nichts Gutes dran. Und ich glaube, das ist schon auch die Dramatik, die die aktive Fanszene sieht, weil so habe ich es zumindest aus diesem Papier rausgelesen. Und es ist nicht alles scheiße. Ja, es ist viel scheiße. Es muss vielleicht an der einen oder anderen Stelle nochmal etwas deutlicher gemacht werden. Was mir auch persönlich ein Anliegen wäre, ist, dass wir, wenn auch dieses Präsidium bestätigt wird, dass wir da dann über eine geordnete Übergabe von Peter Jagdwirth auf einen möglichen Nachfolger auch diskutiert. Und das vielleicht auch schon vorab transparent machen. Weil ich sehe jetzt auch die Gefahr, ne? Es hat sich alles um den Peter rumzentriert über die letzten Jahre, über die letzten Jahrzehnte. Wenn diesem Mann was zustößt, also dann habe ich echt Angst, dass dieser Verein komplett orientierungslos erstmal rumläuft. Habe ich natürlich nicht, weil ich weiß, dass die einzelnen Personen im Hintergrund weiterarbeiten können. Aber wenn diese Person aus irgendwelchen Gründen kurzfristig zurücktritt oder aus irgendwelchen anderen Gründen halt einfach diese Funktion nicht mehr ausführen kann, dann stehen auf einmal wahrscheinlich mehrere da und sagen, boah geil, das ist eine Funktion mit Strahlkraft, da kann ich mich jetzt selbst verwirklichen und dann haben wir wirklich die offene Diskussion. Deswegen, das ist das, was ich auch dem aktuellen Präsidium ankreide, ein Stück weit. Man lässt es so laufen, man hat da auch keine Strategie vorgelegt die letzten Jahre, wie es dann mit einer möglichen Nachfolge aussehen kann. Peter hat es ja sowieso im Donaukurier auch nochmal gesagt, wenn jemand kommt, der ein nachhaltiges Konzept hat, dann gehört dir mein Stuhl. Das finde ich erstmal gut, aber das muss halt dann auch von ihm kommen, ein Stück weit. Jetzt habe ich wieder sehr, sehr viel verschiedene Sachen in den Raum geschmissen, aber ich glaube tatsächlich, dass das einfach so, das bricht jetzt so aus mir raus, weil es mich einfach beschäftigt. Ja? Es ist, und das finde ich auch, kam jetzt bei diesem Statement vielleicht sehr deutlich in Richtung Peter Jagdwirth raus, aber es gibt natürlich im bestehenden Präsidium schon auch viele Kritikpunkte, die man deutlich ansprechen muss und die sich auch dann im Falle einer Wiederwahl nochmal deutlich ändern müssen.
Und das ist für mich der deutlichste Punkt, den du jetzt gerade angesprochen hast, weil du hast gesagt, der Peter hat das in den letzten Jahren nicht angelegt. Das ist für mich der fatalste Fehler. Er hat jetzt auch im Wahlkampf in seiner Art wieder versucht, wegzuwischen, die Frage. Und wie du gerade gesagt hast, ja, wenn jemand kommt, dann bitte, nimm mal einen Stuhl. Ich sehe die Verantwortung schon bei ihm und auch beim aktuellen Präsidium, aber auch bei uns als Mitglieder, denn das höchste Gremium in diesem Verein ist und bleibt die Mitgliederversammlung, das Präsidium darin zu bestärken, sich zeitnah um eine auch transparente Lösung zu kümmern, sollten sie denn wiedergewählt werden. Das ist für mich der größte Fehler, den sie bisher in diesem Wahlkampf gemacht haben, das nicht transparent zu machen, wie sie sich das vorstellen und seien es, der Peter macht eine halbe Amtszeit und übergibt dann an Person XYZ. Denn was ich finde, darf nicht passieren, ist, dass das jetzt wieder im Hinterzimmer ausgekaspert wird und sich da jemand ausgesucht wird. Da gibt es bestimmt Personen, die haben sich in ihrer Vorstandsarbeit oder in ihrer sonstigen Tätigkeit schon dafür prädestiniert. Die haben da auch Interesse dran, denn ihr habt es vorhin schon gesagt, man ist da auch persönlich haftend. Das muss man schon auch wollen, diese Arbeit zu machen. Das ist ein Ehrenamt mit großem Einsatz. Wir können aber nicht zulassen, dass, wie du gerade schon gesagt hast, ein Machtvakuum entsteht. Niemand will, dass das kurzfristig passiert. Aber wir müssen auch einfach dafür Sorge tragen, das muss das aktuelle Präsidium, das müssen wir als Mitglieder, dass ein geordneter Übergang in eine neue Ära möglich ist. Und damit habe ich dann aber auch schon wieder die Schleife gemacht zu diesem neuen Kandidatenteam. Ein geordneter Übergang mit einem komplett neuen Präsidium, da habe ich viele Fragen.
Ich möchte auch nochmal betonen, dass in dem Statement das genau auch so drinsteht, dass eben wir von Peter Jakwert erwarten, dass seine Nachfolge zeitnah und transparent geklärt wird und auch eben mit den Mitgliedern kommuniziert wird.
Und das ist eine Erwartung, die hat, denke ich, jeder, nicht nur Leute, die dem Verein positiv verbunden sind, sondern das ist auch eine berechtigte Kritik vieler Menschen, die dem FC Ingolstadt eher negativ gegenüberstehen, die diese Einblicke, die wir jetzt alle hier schon geteilt und besprochen haben, nicht haben, die nur diese Zentrierung sehen, eine positive, zukunftsgerichtete Ausrichtung kann nur passieren, wenn der Scheinwerfer mal auf jemand anderen fallen kann.
Absolut richtig. Und ich glaube, also es gilt auch an der Stelle nicht irgendwie jemanden in Schutz zu nehmen. Also ich sehe das genauso wie ihr, dass das die letzten Jahre schon Fortschritte hätte bringen können. Man kann wahrscheinlich Corona und eine gewisse auch sportliche Entwicklung der Profimannschaft irgendwie da mit als Gründe anführen, warum es wahrscheinlich leichter gewesen wäre, sich ja im Mittelfeld der zweiten Liga irgendwann zurückzuziehen. Auch das kann man positiv auslegen, wenn man sagt, ja, man geht nicht, wenn es irgendwie den Bach runtergeht. Man kann es aber auch halt irgendwie negativ auslegen und sagen,
man klammert sich fest
oder man sucht nur nach Gründen, warum man irgendwie noch länger bleibt. Das kann und soll jeder irgendwie selber für sich entscheiden.
Aber auch da nochmal, um das zu unterstreichen, also ich habe nie das Gefühl gehabt, dass sich da jemand an den Stuhl klammert. Für mich war das eigentlich schon immer so, auch in den persönlichen Gesprächen, klar. Das war immer die Überlegung, lasse ich es jetzt, aber dann kam der Abstieg. Dann hätte man sagen können, naja gut, dann ist es wieder hochgegangen in die zweite Liga. Dann hätten wir ablegen können, aber auch da hat es ja dann am Anfang nicht ganz so funktioniert mit der Neuausrichtung. Und sich dann in so einer Situation wirklich rauszuziehen, dann glaube ich, ist schon auch immer die Frage, und dann muss man sich auch mal in die einzelnen Personen reinversetzen, da ist was, das man geschaffen hat, ja, das ist jetzt 20 Jahre alt oder über 20 Jahre alt, genau 20 Jahre alt, und das kann man dann halt einfach nicht so leicht verwundet liegen lassen, sondern man versucht natürlich da, dass es zumindest wieder steht, das Konstrukt. Deswegen glaube ich, ist da die Motivation nicht gewesen, dass man sich irgendwie den Machterhalt sichern wollte, sondern tatsächlich, dass es in der Vergangenheit, in den vergangenen Jahren einfach diese sportlichen Erfolge nicht gegeben hat und man sich da nicht rausziehen wollte. Und das
nicht
ist
nur für die sportlichen Erfolge nicht, sondern ja mit Corona auch für den e.V., und für die Mannschaften im e.V. ganz, ganz schwierige Situationen, auch was die finanzielle Situation angeht. Das ist, denke ich, klar und kann man vielleicht aber auch nochmal so sagen, dass ich glaube nicht, dass der Peter Jakwert das macht, weil er davon jetzt noch irgendwas gewinnt. Das ist nicht sein Sprungbrett für den nächsten großen Job, sondern der Peter macht das, weil das sein großes Ding war. Und das hat er sehr gut gemacht, dafür können wir ihm dankbar sein. Und jetzt geht es darum, dass der Peter sein Kapitel so zu Ende gestaltet, wie er das gerne hätte, wenn das denn von der Mitgliederversammlung ihm so gestattet wird jetzt mit den Gegenkandidaten.
Ja, und das bringt uns im Endeffekt auch wieder zu dem Punkt. Ich glaube, dass auch ein Peter Jakwert vielleicht in dieser Situation anders reagiert hätte, vielleicht sogar schon für diese Wahl, wenn das ein Einzelbewerber gewesen wäre, der wirklich gesagt hätte, okay, hier wird doch irgendwann in den nächsten Jahren mal irgendwie ein Umbruch auch in dem Gremium irgendwie stattfinden und ich möchte da mit rein, anstatt halt irgendwie dieses komplette Gremium, das, wie wir vorher schon rausgearbeitet haben, über die letzten Jahre sich schon weiterentwickelt hat und auch diesen Umbruch schon gestartet hat, nur die Speerspitze im Endeffekt auch noch fehlt, das komplett zu ersetzen. Und das bringt uns jetzt wahrscheinlich auch nochmal so ein bisschen zu dem Wahlkampf. Ich habe vorher schon gesagt, naja, an Inhalten sucht man so ein bisschen vergeblich. Das Hauptargument von der Trash-Seite ist ja so ein Stück weit, ich habe hier irgendwo ein Zitat rausgesucht, Ingolstadt wird nur öffentlich über Trainerentlassungen wahrgenommen. tue ich mich ehrlich gesagt sehr schwer damit. Vor allem jetzt, weil gerade im letzten halben Jahr wirklich die Presse sehr, sehr positiv auch einfach über den Schritt, den wir in Ingolstadt mit einer weiblichen Trainerin aus dem NLZ gewagt haben, war. Der andere Punkt ist, ich glaube, der steht in diesem Kicker-Artikel, auf die Frage, was liegt konkret im Argen, wird irgendwie mehr oder weniger geantwortet, ja, wir haben zu wenige Spieler ausgebildet, die jetzt höherklassig spielen, und wir sollten uns mal ein Beispiel an Heidenheim als Ausbildungsverein nehmen.
Ich spiele jetzt gegen Chelsea.
Ja. Ja, aber also wie viele Spieler sind da wirklich aus dem NLZ jetzt morgen auf dem Platz? Ich finde, und das haben wir ja auch schon ein bisschen rausgearbeitet, ja, es gibt Punkte, die man kritisieren kann. Aber wenn man konkret die Frage, was liegt im Argen, stellt, dann weiß ich nicht, ob es die Kritik am NLZ oder an der Jugendarbeit irgendwie gerade ist.
Ich glaube auch, und speziell beim Thema NLZ konnte man ja auch schon durch mehrere Interviews auch schon durchhören. Im NLZ hätte er ja ein Dresch Angebote gehabt, ja, was man so hört, hat er ja auch im Donaukurier schon gesagt. Da wurden ihm Trainerfunktionen in der Jugend angeboten, die hat er ja dann abgelehnt, weil ihm die Zeit mit seinen Kindern zu wertvoll ist für so einen Vollzeitjob. Ja. Das hat er ja erst nur in der VfB-internen Zeitung gesagt im Frühjahr diesen Jahres. Und wenn ihm tatsächlich so viel dran liegt, die Jugend nach vorne zu bringen, dann wäre das, glaube ich, der richtige Schritt gewesen, da erstmal reinzugehen, so wie es eine Sabrina Wittmann gemacht hat. Die hat nach ihrer Ausbildung gesagt, ja, ich trainiere jetzt weiter, und die hat sich über alle Jugendstationen bis in die erste Mannschaft hochgearbeitet. Jetzt ist der Erfolg da, und auch zum Thema mediale Berichterstattung. Der Trainerwechsel oder dass wir sie jetzt als vom Interimstrainer Interimstrainerin zur Cheftrainerin machen kann, glaube ich, sogar in der Tagesschau. Und da hat es der FC Ingolstadt zuletzt 2015 zum Aufstieg hingeschafft. Also deswegen glaube ich nicht, dass alles schlecht ist. Es ist auch nicht alles gut, aber zumindest diese Kritikpunkte kann man, glaube ich, relativ leicht entschärfen. Und ich finde halt auch, es kommt trotzdem noch zu wenig. Ja? Dieses Konzeptpapier, das jetzt auch von Christian Dresch vorgelegt wurde, wie gesagt, letzten Sonntag um 16.37 Uhr, ungefähr in der 55. Spielminute, da hat er das auf Facebook gepostet, da möchte er jetzt Beirat einführen, er möchte, ich weiß gar nicht, was er dann noch gemacht hat, es sind alles so Themen, wo ich sage, ja, aber was möchtest du denn damit bezwecken? Es gibt einen Beirat beim FC Ingolstadt, das ist der Wirtschaftsbeirat, das sind hochdekorierte Leute aus der Wirtschaft, die einmal im Jahr oder mehrmals im Jahr zusammenkommen und dann wirtschaftliche Themen da einfach angehört werden. Ich weiß jetzt nicht, ob das den Verein in den letzten Jahren so weit nach vorne geworfen hat. So, also ich möchte von diesen Beiratsarbeiten nichts wegnehmen, aber damit habe ich diesen Verein nicht zukunftsträchtig aufgestellt. Wenn er schön erklären würde, ich möchte im Nachwuchsleistungszentrum XYZ verändern, ich möchte da jetzt, keine Ahnung, pro Nachwuchsmannschaft nochmal einen Volontär mit dabei haben, der vielleicht aus der eigenen Jugend kommt, irgendein Konzept, ja, dass man sagt, ja, jemand von der höheren Jugend geht runter, unterstützt da die Trainer, keine Ahnung, das wäre zumindest mal ein Konzept, wo man drauf aufsetzen kann, wo man sagt, okay, der hat sich tatsächlich Gedanken gemacht, und das fehlt mir tatsächlich. Also,
lass uns gerne nochmal näher auf die Ziele eingehen. Ich hätte es möglicherweise ein bisschen später gemacht, aber wir haben es ja im Endeffekt eh auch da. Und nachdem du jetzt schon dieses Beiratsstrukturen angesprochen hast, das steht gar nicht, glaube ich, doch, steht hier auch bei den Kernzielen. Im Endeffekt, also so die Verbindung, die ich immer ein Stück weit raushöre, ist schon, dass es da irgendwie sportlich auch nochmal irgendwie einen Beirat geben soll. Also es wird immer wieder auch betont, dass quasi das fußballerische Netzwerk, das Christian Dresch irgendwie mitbringt.
Julian Nagelsmann.
Genau, Julian Nagelsmann ist wohl an der einen oder anderen Stelle mal gefallen, sodass er mich schon in Träumen verfolgt. die Frage ist halt so ein Stück weit wieder, also was ist da das Ziel davon? Geht es da jetzt darum, will er da jetzt einen Beirat aufbauen, der bei der Kaderplanung der Profimannschaft irgendwie mitspricht?
Auch da ist der e.V. da der richtige Ort dafür, denn diese Menschen bezahlen wir in der GmbH.
Genau, also das sind Fragen, die man sich stellt, wenn man das zumindest liest und auch ein bisschen irgendwie zusammen mit ihm, ja, mit dem Netzwerk zum Beispiel in Verbindung bringt. ich muss da klar meine Meinung sagen, im Endeffekt, entweder vertraue ich den Personen, die das in der GmbH machen, die dafür ihr Geld bekommen, gutes Geld, oder nicht. Und dann habe ich ja, über die schon besprochenen Strukturen die Möglichkeit, diese Leute zu ersetzen. Dann sind wir wieder an der Stelle, keine Kontinuität und wie auch immer. Aber ich glaube nicht, dass zu viele Personen, die dann da mitsprechen, irgendwas an der Grundthematik irgendwie ändern.
Eines der genannten Ziele ist ja auch transparentes Handeln. Aus meiner Erfahrung raus wird transparentes Handeln und mehr Informationen an Mitglieder jetzt nicht unbedingt gestärkt, wenn es mehr Beiräte gibt, die sich in irgendwelchen Hinterzimmern treffen und dann gemeinsam irgendwas entscheiden. So, ganz abgesehen davon, dass hier nicht steht, welche Beiratsstrukturen zu welchen Themen die sich treffen wollen. Wie du gerade gesagt hast, es gibt für die sportlichen Themen die Menschen in der GmbH, die wir dafür bezahlen.
Und jetzt sind wir aber in der Mutmaßung, ne? Also wir haben jetzt diese Kernziele bekommen, wir haben jetzt auch über Facebook zugespielt bekommen oder geteilt bekommen.
Soll ich die mal vorlesen, vielleicht die Kernziele, die hier stehen?
Darfst du gerne vorlesen, ja.
So gut. Also einer der Facebook-Posts von Christian Trisch. Unglaublich, dass ich mich dafür wieder auf Facebook anmelde. Unsere Kernziele. Änderung des Führungsstils. Ich denke, über die Veränderung der Zusammenarbeitsweise im Präsidium haben wir schon ausgiebig jetzt gesprochen. Wirtschaftliche und sportliche Stabilität steht hier noch. Stärkere Einbindung in Gesellschaft und Region. Konstantes Mitgliederwachstum, die eben schon diskutierte Bildung zusätzlicher Beiratsstrukturen und transparentes Handeln.
Auf was möchtet ihr näher eingehen? Also ich meine, auch die wirtschaftliche Stabilität ist auch so ein Thema. Welche wirtschaftliche Stabilität denn? Die des EVs, der ist schuldenfrei. Konnte man auch auf der Mitgliederversammlung des Öfteren hören. Ja, auch da gibt es mit Sicherheit irgendwie die eine oder andere Historie dahinter mit irgendwie der einen oder anderen Steuernachzahlung und mal einer Ausschüttung aus der GmbH, die aber auch uns als EV einfach zusteht, Stichwort 80%. Ja, aber im Grunde erstmal stabil ist der EV finanziell. Da wird natürlich auch dann gerne von der Kandidatenseite irgendwie rausgeschickt, naja, man muss sich erst einen Überblick verschaffen. Andererseits ist es so, dass jemand, der die EV-Finanzen in den letzten Jahren als Kassenprüfer geprüft hat, eigentlich schon auch gute Einblicke haben sollte. Also ganz lasse ich das Argument auch nicht gelten.
Der Michael Gassner im Team von Christian Tresch antritt, um das nochmal explizit zu sagen.
Danke, Julia. Ja. Das Thema konstantes Mitgliederwachstum ist natürlich auch sowas. Ja. Stimmt natürlich, sieht man schon eine Stagnation, wenn man sich den Verlauf der Kurve, den Fisch und ich natürlich auch das öftere Mal auf der Mitgliederversammlung präsentiert haben, anschaut. Andererseits muss man dann auch wieder die Gegebenheiten irgendwie anschauen. Also ich glaube, es ist schon auch für den FC Ingolstadt ein Teilerfolg, dass da während Corona nicht so viel weggebrochen ist, wo Leute auch irgendwie ja was Besseres zu tun hatten, als da, weiß gar nicht, was im Monat 5 Euro, ne?
Ja. Ja, ich glaube sogar, oder?
Also ihr seht das jetzt gerade nicht, aber ich habe ganz, ganz fest mit den Schultern gezuckt, weil das für mich eines der größten Bullshit-Argumente ist. Konstantes Mitgliederwachstum. Ich bin an meinem 18. Geburtstag in die Geschäftsstelle gefahren und Mitglied in diesem Verein geworden, weil ab dem 18. Geburtstag darf man dann auch erst abstimmen und das Stimmrecht auf der Mitgliederversammlung ist für mich definitiv der größte Benefit. Man muss aber auch ganz ehrlich sagen, ansonsten gibt es nicht so wahnsinnig viele Benefits, die man hätte, ja. Also es gibt ein bisschen Rabatt beim Eintrittspreis, es gibt ein bisschen Rabatt im Fanshop, aber das war's auch. So, und das reicht auch, denn ich glaube, das Mitbestimmungsrecht ist das höchste Gut. Ich frage mich also, wie will man dieses Mitgliederwachstum erreichen? Einfach nur Mitgliederwachstum, damit da eine größere Zahl steht und man sich das auf den Hut schreiben kann, dass man mehr Mitglieder rangezogen hat, weil es einen Schal und der Kapperl umsonst gab. Macht für mich, ehrlich gesagt, recht wenig Sinn. Also das ist ein Ziel, das kann man sich da draufschreiben. Das ist wahrscheinlich auch recht leicht zu erreichen mit ein bisschen Freebies. Aber das ist nichts, was den FC Ingolstadt groß weiterbringt, weil ich auch glaube, dass der Beitrag jetzt nicht so hoch ist, dass das finanziell groß was bringt.
Glaube ich auch nicht. Und wir haben ja damals auch beim Aufstieg erste Bundesliga gab es ja ein Dauerkartenvorverkaufsrecht für EV-Mitglieder. Da gab es einen Zulauf an EV-Mitgliedern, die dann aber nach dem Abstieg fast durch die Bank wieder ausgetreten sind. Ja, das erlebt man auch bei anderen Vereinen. Ich habe einen Arbeitskollegen, der beim VfB Stuttgart jetzt Mitglied geworden ist, damit er da auch eine Dauerkarte erwerben kann, gemeinsam mit seinem Sohn. Ja, also ich glaube, das ist so dieses alte Spiel. Was sollten wir den Mitgliedern mitgeben? Ja, das ist einfach diese aktive Teilhabe am Verein. Und ich glaube, auch in den letzten Wochen habe ich mit ganz vielen Personen gesprochen, die ich noch aus der aktiven Fan-Vorstandszeit kannte, aus den, sag ich mal, normalen Sitzplätzen, so Normal-Fans, nicht organisierte Fans, die sind mittlerweile ganz viele nicht mehr e.V.-Mitglied, weil sie halt auch gesagt haben, ja, warum? Ja? Oder welche, die schon immer e.V.-Mitglied sind, die dann halt einfach auch sagen, ja gut, ich bin das schon immer, die 30 Euro im halben Jahr tun mir nicht weh, dann ist es was. Also ich glaube schon, dass da auch da wieder ein valider Punkt drin steckt. Ja, was machen wir als e.V. aktuell, um neue Mitglieder zu bekommen? Das ist mit Sicherheit ausbaufähig. Also da glaube ich, haben sie einen Punkt. Aber was macht man dann mit diesen mehreren Mitgliedern? Wir haben, glaube ich, um die 2000 Mitglieder. Und wenn wir die letzten Mitgliederversammlungen anschauen, dann sind da vielleicht 200 da. 100 davon sind aktive Sportler, die dazu genötigt werden, an dem Abend sich im Trainingsoutfit da reinzusetzen. Das heißt, auch da, ne, entsteht da halt auch nichts. Da ist natürlich auch die Frage, was ist die Anspruchshaltung der einzelnen Mitglieder? Was erwartet man sich? Du hast deine Motivation, Mitbestimmung gesagt. Ja, das trifft 1:1 für mich. Ich glaube auch für dich, Martin, mit. Ja, aber natürlich gibt es den einen oder anderen, der vielleicht das schön finde, wenn das Schanzerblatter dann per E-Mail rausgeht. Ich glaube, das passiert sowieso, oder? Man kann es eh downloaden. Also im Endeffekt kann man da was tun, aber die Frage ist natürlich, welchen Mehrwert hat eine steigende Mitgliederzahl für den e.V.? Ja, ich glaube, natürlich hat man an der einen oder anderen Stelle mehr Mitgliedsbeiträge, aber ich glaube, dass das jetzt nicht den großen Sprung nach vorne bedeuten würde.
Ich habe auch viele Ideen, wie man die Mitgliederbasis und beispielsweise die Inklusionsmannschaften, die Frauenmannschaften, die Jugendmannschaften näher zusammenbringen könnte. Ja, welches Präsidentschaftskandidatenteam auch immer das anhört, meldet euch gerne. Ich gebe euch jetzt nicht euer Programm für umsonst mit, denn das hätte ich jetzt im Wahlkampf erwartet, wenn ihr sowas auf eure Slides schreibt. Was ihr gedenkt, dann mit diesen Mitgliedern zu tun, wenn sie denn da sind, das ist kein verkehrtes Anliegen, aber nur Mitgliederwachstum, damit da eine größere Zahl steht und man sagen kann, wir haben einen Anstieg geschafft, finde ich ein bisschen schwach.
Aber bevor jetzt jemand Angst wird, dass die Julia jetzt als dritte Gegenkandidatur antritt, also die Anmeldefrist für die Gegenkandidaten ist schon zu, deswegen also braucht ihr euch da keine Hoffnungen machen, dass die Julia euch da auch nochmal mit einer Gegenkandidatur in die Parade fährt. Nein, Spaß beiseite. Also ich glaube tatsächlich, was jetzt auch in den Aussagen oder in den Ausführungen ganz deutlich geworden ist, der Inhalt fehlt. Und der Inhalt fehlt halt in dem Moment, wo man sagt, wir wollen die Frauenmannschaft, wir wollen denen mehr Geld geben, wir holen denen Sponsoren.
Und Kaffee und Kuchen bei den Frauenmannschaften.
Auch das.
Bin ich dabei.
Auch das, ne? Also ich glaube, das kriegt man auch relativ einfach organisiert. Die Frage ist halt einfach, was hat die Frauenmannschaft davon? Die Frauenmannschaft hat was davon, wenn man endlich eine vernünftige Sportstätte für sie findet. Und das ist jetzt nichts, was das Team Trash exklusiv jetzt hochgehoben hat. Das haben wir damals schon diskutiert, als es geheißen hat, naja, die Sportplätze beim ESV, die werden abgebaut. Da könnte man sich vielleicht mal drüber Gedanken machen, ob es vielleicht wie in anderen Profivereinen ein extra Stadion für Amateure und Frauen gibt. Das ESV-Stadion ist baufällig, ja. Da kannst du auch die Leute nicht reinlassen, weil wenn du in diese Kabinen gehst, ich weiß nicht, ob es mittlerweile schon saniert sind, Martin schüttelt den Kopf. Also ich glaube tatsächlich, das ist, da gäbe es ein Stadion, ja, das hat auch eine ansehnliche Größe, aber das Ding ist so baufällig, ich glaube, das taugt mittlerweile nur noch für Lost Places Ingolstadt. Also wer da vielleicht irgendwie eine Affinität hat, kann das gerne vielleicht mal bei der Tag der offenen Tür besuchen. Aber es ist definitiv nicht die Heimatstätte für unseren Frauenfußball, für unseren Amateurfußball. Und das ist schon was, das auch das amtierende Präsidium immer wieder mit den Stadtvertretern auf den Tisch legt und immer wieder diskutiert. Die Stadt ist verantwortlich für den Breitensport. Und das ist eigentlich auch die Aufgabe, den EVs, den eingetragenen Vereinen im Stadtgebiet, eine vernünftige und adäquate Sportstätte zur Verfügung zu stellen. Und das ist halt aktuell auch nicht gegeben. Natürlich könnte man sagen, ja, kann die Audi da Amateurstadion hinstellen, wie es beim FC Bayern Campus der Fall ist. Ja, aber wir sind nicht der FC Bayern und wir ziehen auch nicht so viel Zuschauer. Und da sind wir eigentlich auch beim Kernproblem. Frauenfußball beim FC Ingolstadt ist erfolgreich. Die spielen zweite Bundesliga. Wenn man jetzt den Sprung machen möchte in die erste Bundesliga, dann ist es budgetär einfach im e.V. nicht abbildbar und es wäre auch in der GmbH nicht budgetär abbildbar, weil einfach die Sponsoren fehlen. Wenn es einen Sponsor da draußen gibt, der sagt, ich möchte unbedingt den Frauenfußball in Ingolstadt stärken, so wie es ja auch die Allianz beim FC Bayern macht, ja dann bitte einfach melden, dann machen wir ein schönes Frauen- und Amateurstadion und dann haben wir da eine vernünftige Spielstätte. Ich glaube aber nicht, dass das herausfordernde Team leisten kann, auch wenn sie es jetzt vielleicht auch versprechen. Vielleicht belehren sie uns eines Besseren, vielleicht gibt es da schon Gespräche, aber für mich ist es einfach zu, ja, da macht man sich's da zu leicht zu sagen, die brauchen mehr Sponsoren, die brauchen eine eigene Spielstätte. Ja, aber wie? Konzept. Und das fehlt mir tatsächlich komplett.
Ich kann vielleicht auch nochmal an der Stelle auf dieses Gespräch hinweisen. Ihr beide wart da leider beide, glaube ich, krank an dem Tag. Deswegen war ich der Einzige, der bei diesem Fanszene-Gespräch mit beiden Parteien dabei war. Aber auch da wurde, und ich kann das auch aus meiner Zeit aus dem Vorstand berichten, dass gerade was die Zukunft des ESV-Stadions und Spielstätten für den e.V. Angeht, wirklich in den letzten Jahren extrem viel passiert ist. Und da hat der Vorstand eben auch nochmal genau, was dieses Thema angeht, gezeigt, was ist passiert und wie soll es in Zukunft weitergehen. Dass das natürlich jetzt in Ingolstadt auch gerade mit anstehender Bürgermeisterwahl und so dann nochmal schwierig ist. Wahrscheinlich wird es auch einfach wieder parteitechnisch irgendwie einen Wechsel geben unter Umständen. Vielleicht fängt man da dann wieder bei, weiß ich nicht, null, aber wo auch immer an. Das sind Sachen, die auf jeden Fall in dem Gespräch, deswegen ist das Gespräch auch in diesem Statement wiederum, glaube ich, sehr gut bewertet, dieses Gespräch mit dem bestehenden Präsidium, wo sehr gute Antworten auf diese Fragen gegeben hat. Wirft auf der anderen Seite wieder die Frage auf, warum hört man davon quasi in dem Wahlkampf vom bisherigen Präsidium nichts? Also das ist, finde ich persönlich, ein bisschen schade. Ich glaube, die Sichtweise ist so ein bisschen, ja, wir äußern uns erst dazu, wenn alles in trockenen Tüchern ist. Das ist aber vielleicht die falsche Interpretation von Transparenz dann an der Stelle. Und ja, das finde ich ein bisschen schade, aber genau das Thema, was du sagst, ne? Also da passiert schon sehr, sehr viel im Hintergrund. Und sich dann aber hinzustellen und zu sagen, ja, aber bei dem Spiel der Frauen gegen den HSV, da gab es keine Getränke. Das könnte auch ein Intro im Schanzer Zeitspiel sein, das der Fisch uns in der Sommerfolge, in der Saisonvorschau-Folge angesprochen hat. Also, ja.
Ja, da war ich mit dem Getränkeangebot nicht zufrieden. Also das kann man gerne nochmal nachhören.
Du warst mit dem Getränkeangebot nicht zufrieden, Matthias. Jetzt gibt es ja bei dieser demokratischen Mitgliederversammlung ein erweitertes Kandidatenangebot für das Präsidium. Wir haben jetzt ganz viel über das bestehende Präsidium schon gesprochen und auch schon recht ausführlich über Christian Tresch, der ja als Kopf dieser Gegenkandidatentruppe auftritt. Martin, du hast gerade schon kurz berichtet von einem Gespräch, das man im bestehenden Präsidium gab mit der Fanszene. Da gab es doch auch einen Besuch des Gegenkandidatenteams, oder? Wie war das?
Richtig, ja. Also, wie schon erwähnt, im Endeffekt, es waren von beiden Seiten nacheinander alle Kandidaten da, also auch die quasi berufen würden im Falle einer Wahl. Jetzt konkret für das Herausforderer-Team war also auch neben Christian Tresch Franz Spitzer war da, Nico Matthes, Stefan König und Michael Gassner. Die haben sich auch vorgestellt, waren auch entsprechend vorbereitet, würde ich sagen. Man hat schon auch so ein bisschen das Gefühl gehabt, wer sich in so einer Runde mit Fans wohler fühlt und wer unwohler. Ohne das jetzt irgendwie jemand großartig zum Vorwurf machen zu wollen, ist natürlich auch ein bisschen Erfahrungssache natürlich. Aber so insgesamt das ganze Auftreten in dem Termin hat mich und ich glaube dann auch viele in der Fanszene dann schon dazu bewogen zu sagen, also gefühlt ist derjenige, der da im Hintergrund der Initiator und Strippenzieher vielleicht auch irgendwie für diese Thematik ist, eher der Franz Spitzer als der Christian Tresch. Also gerade auf konkrete Fragen, die dann gestellt wurden, die jetzt vielleicht auch weniger an Christian Tresch persönlich gerichtet waren, sondern halt wirklich an das Team, hat dann häufig der Franz Spitzer geantwortet. Wer ihn nicht kennt, muss man vielleicht auch nochmal dazu sagen, ist langjähriger Geschäftsführer beim FC Ingolstadt, ist dann 2020, glaube ich, aus eigenen Stücken im Endeffekt aus dem Verein oder aus der Geschäftsführung genau ausgeschieden, hat noch bei der Audi Events und Service danach gearbeitet und aktueller Stand ist mir jetzt gar nicht klar, aber wirkt so ein bisschen als ist jetzt eher ja, vor Ruhestand vielleicht auch ein bisschen gerade ein Thema und die Möglichkeit, sich bei dem Verein einzubringen und ja, also er strahlt natürlich auch auf jeden Fall weiterhin das aus, was er auch in seiner Geschäftsführung ausgestrahlt hat, nämlich, dass er den Verein mit Herz und Seele lebt und auch kennt. Also ich glaube, das kommt auch wiederum, ich beziehe mich leider immer wieder auf dieses fancy Statement, aber ich finde es auch halt recht gut beschrieben im Endeffekt raus. Es gibt kaum jemanden in der Fanszene oder ich kenne eigentlich niemanden, der irgendwie schlecht über Franz reden würde. Also und
ja, absolut. Also kann ich genauso bestätigen. Franz war immer für die Fans da, immer ein offenes Ohr. Aber war das dann der Franz, der den Kontakt zu euch gesucht hat? Oder wie ist es zu diesem Termin kommen, dass sich da die Kandidaten da vorstellen konnten?
Das ist tatsächlich auch ein Punkt, der mich schon ein bisschen irritiert. Also Franz hat aus seiner aktiven Zeit jegliche Kontakte, Telefonnummern, ist mit vielen auch irgendwie über das Medium Facebook, das ja irgendwie in dieser Wahl eine große Rolle zu spielen scheint, auch befreundet. Also hätte da auf jeden Fall, glaube ich, die Möglichkeiten gehabt, auch Leute irgendwie vorab zu kontaktieren. Der Kontakt ist dann meines Wissens über Denise quasi zustande gekommen, aber eben ja auch erst weit nachdem wir aus der Presse im Endeffekt erfahren haben, dass diese Kandidatur gibt. Jetzt will ich damit nicht sagen, dass ich derjenige sein will, der das vor allen anderen erfährt. Aber ich fand es strategisch zumindest irgendwie jetzt ein bisschen unverständlich, warum man quasi dann nicht die Leute ins Boot holt, die ja doch, ja, glaube ich, unbestritten auch Zeit für den Verein investieren, auch Herzblut. Und ja, also es ist jetzt auch seit diesem Treffen einfach halt von dieser Gruppe nichts mehr in unsere Richtung gekommen. Und ich meine, wir haben ja auch lange genug als Fanszene die Zeit gegeben, um dann nochmal quasi in den Austausch auch zu gehen. Kann auch berichten, dass es durchaus den Wunsch gab, das nochmal irgendwie dann zu machen, der dann eher im Sande verlaufen ist, was natürlich ein bisschen ja, schade ist.
Ja. Ja, aber das ist in der Tat ein bisschen eigenartig, weil ich habe damals auch in Franz kennenlernen dürfen, als wirklich jemand, der offen auf die einzelnen Personen zugeht, hat eine Meinung, mit ihm zu diskutieren, fand ich immer unglaublich spannend und ja, da waren auch hitzige Diskussionen dabei, deswegen fand ich immer diese Streitkultur mit ihm immer ganz, ganz positiv, ja, weil man hat sich dann zum Schluss, auch wenn man vollständig konträrer Ansicht war, dann geeinigt und man hat es zum Wohl des Vereins gemacht. Deswegen war jetzt für mich eigentlich fast klar, dass er den Kontakt zu euch gesucht hat, aber wenn das nicht der Fall war, dann ja, unterstreicht es eigentlich das, was die Julia vorhin auch gesagt hat, dass da vielleicht auch wieder so ein bisschen die Stilfrage in den Raum gestellt werden könnte.
Ja, danke für die Steilvorlage zur Stilfrage. Die hätte ich nämlich jetzt auch nochmal aufgeworfen, weil es ja schon direkt schade ist, dass der Franz am Elfmeterpunkt ist und das nicht verwandelt, indem er seine noch bestehenden alten Kontakte zur Fanszene auch nutzt. Wir haben ja auch schon ausführlich über unsere Kritik, unsere Anmerkungen zum aktuellen Präsidium gesprochen und gerade mit dem Franz haben wir, denke ich, auch immer, wie du es gerade beschrieben hast, einen konstruktiven Austausch gelebt und auch verstanden, uns gegenseitig als Verbündete vielleicht auch mitzunehmen für Themen, die uns gegenseitig wichtig waren, ja, das gute alte Klatschpappenverbot. Ja, auch da, der Franz hat ja durchaus in seiner Arbeit in der GmbH bewiesen, dass er verstanden hat, dass es wichtig ist, Fans zuzuhören und Fans da einzubinden, wo es möglich ist. Deswegen hat mich diese Vorgehensweise umso mehr überrascht.
Ja, und ich glaube, also ich spreche zumindest auch für uns drei hier, dass uns das wahrscheinlich insgesamt auch irgendwie nachvollziehbarer gewesen wäre, wenn Franz aufgetaucht wäre und gesagt hätte, ich möchte mich jetzt in der Zeit, die ich jetzt dazu gewonnen habe, in den Vorstand oder ins Präsidium mit einbringen. Und
total.
Insgesamt wirkt es aber eher so ein bisschen, ja, dass da noch Verbündete gesucht wurden, die auch gefunden wurden und jetzt mit Christian Dresch ja, jemand vorne steht, der mit Sicherheit über die Grenze Ingolstadts hinaus das bekanntere Gesicht ist, aber eben auch die wesentlich geringere ja, Vergangenheit in dem Verein, Kenntnis von dem Verein hat. Und natürlich, man kandidiert als Team, das ist mir schon klar, man ergänzt sich, aber ich glaube so fürs Gefühl her und ich glaube auch, wie sich das Ganze entwickelt hätte von unserer Seite, wäre ein Franz Spitzer an der Spitze dieses Teams und im Dialog mit dem Präsidium, mit uns, sehr viel nachvollziehbarer gewesen. Oder unterstützenswerter vielleicht auch.
Durchaus, also dass sich jemand, der so lange in der GmbH tätig war, jetzt im e.V. engagieren möchte. Wir haben ja eingangs schon ganz oft betont, dass es da Unterschiede gibt und dass da Tätigkeitsbereiche gibt, die auch voneinander unabhängig sind. Was aber ja unbestritten ist, ist, dass der Franz die Geschicke der GmbH sehr erfolgreich geleitet hat. Dass es natürlich auch in seine Zeit ganz viele große Erfolge fallen, dass ihm der Vereins sehr am Herzen liegt. Das kann man nur begrüßen, wenn sich so jemand im Verein engagieren möchte. Aber auch hier habe ich Fragen zu der Art und Weise der Kandidatur. Und jetzt hast du gerade gesagt, ja, der Christian Dresch ist das bekanntere Gesicht, vielleicht auch überregional. Es gibt so ein Interview, in dem, ich glaube, es ist der Trainer, irgendein Funktionär von Gerolfing, sagt, Christian Dresch hat Stallgeruch, deswegen ist er der Richtige für die Zukunft des Vereins. Das verstehe ich als Argument überhaupt nicht, weil wenn jemand in diesem Team einen Stallgeruch hat, dann ist das für mich Franz Spitzauer. Und dann frage ich mich, warum steht da Franz da nicht vorne?
Ich glaube tatsächlich auch, also der Stallgeruch von Christian Dresch war ja auch mit dem Moment vorbei, als er seine Mitgliedschaft aufgegeben hat, nachdem der Vertrag aufgelöst wird. Also da hat er sich einmal frisch gewaschen, neue Kleider anzogen und ist dann in Richtung Dubai abgehauen. Ist alles nachvollziehbar, passt auch, aber ich teile das absolut. Warum macht es der Franz nicht direkt? Weil ich glaube tatsächlich auch unter den Mitgliedern, klar hat er Christian Dresch eine Strahlkraft, der hat auch das sportliche Netzwerk, ja, kennt auch Julian Nagelsmann, wird er ja auch nicht müde, das ständig zu betonen, aber ich glaube, der Franz hat schon auch andere Seilschaften, ja, auch in Richtung der Wirtschaft, auch über seine ehemalige Tätigkeit, die ganzen Sponsoren, auch ehemalige Sponsoren, es kam ja auch mal in einem der Kritikpunkte, man möchte sich auf viele kleinere Sponsoren festlegen, nicht nur einen großen, man möchte vielleicht auch nicht, oder vielleicht sind auch in der Vergangenheit viele verprellt worden, ja, das stand ja auch im Raum, die neben den großen Sponsoren auch keine Möglichkeit mehr hatten zu werben. Das klingt doch alles nach Konzept, ja, und das ist aber auch was, das mir von einem Franz Spitzauer viel, viel besser erklärt werden kann, wie von einem Christian Dresch. Deswegen, ich verstehe das nicht, warum sie nicht sagen, der Franz ist derjenige, der das treibt. Also das ist auch meine, also diese Einschätzung von diesem Statement teile ich komplett. Ich sehe da auch den Franz als die treibende Kraft und ich sehe schon auch den Dresch als das prominente Zugpferd. Und ich bin sehr verwundert, genau wie ihr das auch seid, dass der Franz vorab nicht den Kontakt zu den Fans gesucht hat, zum bestehenden Präsidium. Und man hört halt so auch über die Gassen Ingolstadts, ja, dass das vielleicht auch eine Art Retourkutsche ist. Das kann ich nicht einschätzen, da weiß ich auch nicht, was da vielleicht auch vorgefallen ist. Aber auch da, sollte da was dran sein, dann ist es sicherlich nicht zum Wohle des FC Ingolstadt. Und mir geht es persönlich darum, dass der Verein in Zukunft gut dasteht. Und ich glaube auch mit dieser ganzen Gegenkandidatur ist sehr, sehr viel Unruhe reinkommen. Der Herr Rehberger hat es heute so formuliert, dass das jetzt auch durch dieses Fanstatement passiert ist. Sehe ich ein bisschen anders. Ich finde schon, dass das die Aufgabe der aktiven Fanszene ist, sich da irgendwo zu positionieren. Und ich kann da schon durchaus was abgewinnen, dass man sagt, hey, ihr geht bewusst in den Zweikampf und damit nehmt ihr eine Spaltung in Kauf. Und das finde ich persönlich ganz schade. Ich habe bis zum heutigen Tag nicht die Chance gehabt, mit Franz Spitzauer zu sprechen. War auch aber leider auch nicht an diesem Termin mit dabei, an dem eben die beiden Teams sich vorstellen konnten. Aber mich würde da der tatsächliche Beweggrund interessieren, wenn es zum Wohl des FC Ingolstadt sein soll, dann würde ich mir sehr wünschen oder hätte ich mir gewünscht, dass da vorab die Kontakte da wären?
Ich meine, über Beweggründe, Motivationen lässt sich immer von außen viel hineininterpretieren. Da wabern bestimmt die ein oder anderen Dinge durch die Ingolstädter Gassen, was ich finde, recht deutlich wahrzunehmen. Das, was ich auch in Gesprächen, auch jetzt im Stadion und wo man die FC-Fans sonst noch so trifft, wahrgenommen habe, ist eine Verunsicherung. Ja, ob man da jetzt direkt von einer Spaltung reden muss, weiß ich nicht, aber noch doch eine Verunsicherung und eine Unruhe, die, und jetzt sind wir wieder bei der Stilfrage und bei der Philosophiefrage, die diese Aktion mit einem Kandidatenteam direkt als ganzes Team anzutreten verursacht hat. Und jetzt bin ich auch wieder bei dir, es muss für uns alle, egal ob bestehendes Präsidium, neue Kandidaten, ob aktive Fanszene, ob Gegengerade, ob Sponsor, es muss für alle das Ziel sein, dass das Beste für den Verein rauskommt und dass da eine dauerhafte Lösung gefunden wird, die uns in die Zukunft führt.
Ich wollte noch kurz auch einhaken bei dem Thema, ihr wart nicht bei diesem Gespräch dabei, fair enough, ja, aber was bei mir auch hängen geblieben ist aus diesem Wahlkampf bisher, ist im Endeffekt, dass sich auch von diesem Team niemand irgendwie jetzt im Stadion blicken hat lassen oder irgendwie mal eine Möglichkeit gesucht hat, irgendwie mit Leuten in den Dialog zu gehen. Also man hört immer mal wieder irgendwie von einem Fanclub, wo es wohl relativ enge Verbindungen gibt, wo es auch ein-, zweimal die Möglichkeit gab, aber jetzt in der breiten Masse mit den Fans in den Austausch zu gehen oder einfach auch präsent zu sein am Spieltag. Ja. Christian Tresch wurde gesehen, ich glaube, bei dem Spiel gegen Dortmund, ist aber auch zielstrebig am Fancontainer vorbeigegangen, wohl wissend, dass er da eben ein paar Tage davor genau dieses Gespräch geführt hat. Also, ja, wenn man dann in seiner Amtszeit Transparenz verspricht, die aber schon im Wahlkampf nicht wirklich lebt, ja, ist es zumindest fragwürdig, ob das halt dann so viel besser wird oder ob der Austausch nicht dann genauso einseitig wird, wie das vielleicht anderen im Verein vorgeworfen wird.
Ja, vielleicht können wir an der Stelle auch nochmal auf das Thema Fanvorstand zu sprechen kommen. Jetzt kommen wir drei ja alle aus einem ähnlichen Milieu in der Fangemeinschaft des FC Ingolstadt. Da gibt es ja durchaus auch neben der aktiven Fanszene noch andere Gruppierungen, andere Altersgruppen, andere Interessensgruppen, da gibt es vielleicht auch andere Ansichten zu dieser Präsidiumswahl, was total in Ordnung und sehr gut ist, weil wir haben hier eine Demokratie in dem Verein und keine Diktatur. Was jetzt aber aus der Darstellung von dir, Martin, schon rauskommt, finde ich, ist eine gewisse Skepsis gegenüber der aktiven Fanszene, vielleicht auch eine bewusst gehaltene Distanz. Das ist jetzt eine Unterstellung meinerseits, denn wir wissen, dass die Menschen, die Handynummern haben, die könnten sich also auch melden. Der Fanvorstandsposten, den wir, Matthias, danke nochmal an der Stelle, den wir uns da so hart erarbeitet haben und der sich in den letzten Jahren, wie eingangs beschrieben, ja auch echt gut entwickelt und in das Gremium eingefügt hat, mit dir, Martin, auf der Position und jetzt mit der Denise auf der Position, der wird ja vorgeschlagen, die Besetzung vom Südtribüne e.V.
Muss man vielleicht dazu sagen, ja, erst seit der letzten Satzungsänderung wird der vorgeschlagen vom Südtribüne e.V. Davor war das nicht so klar verankert, sondern da war es eher ein Gentleman's Agreement, dass der aus den organisierten Fans vorgeschlagen wird. Und da war einfach das höchste Gremium die Fanclub-Leiterversammlung. Das wurde eben in der letzten Satzungsänderung ein bisschen genauer gezogen. Auch da steht der Südtribüne e.V. nicht namentlich drin, sondern es heißt Fan-Dachorganisation und da gibt es im Endeffekt aktuell nur eine, nämlich den Südtribüne e.V. Ja, genau. Aber so ist aktuell die Besetzung und du willst wahrscheinlich auf die Frage hinaus, wie das auch in Zukunft dann.
Genau, ich will auf die Frage hinaus, wie denn die Teams das so sehen, ob sich da geäußert wurde, denn es gibt auch da ein Sharepick auf Facebook, in dem steht, also ein Sharepick von Christian Tresch auf Facebook, in dem er darstellt, dass er für die geheime Wahl von 5 Präsidiumsmitgliedern und der Kassenprüfer durch die Mitglieder ist. da fehlt jetzt mir natürlich der sechste, das sechste Präsidiumsmitglied. Der Fanvorstand, das wird jetzt hier nicht explizit erwähnt, wir haben ja gerade schon erklärt, der wird auch heute nicht, der oder sie, wird auch heute nicht von der Mitgliederversammlung gewählt, sondern eben aus den Reihen der organisierten Fans über den Südtribüne e.V. vorgeschlagen. Haben sich die Teams dazu geäußert, wie sie das in Zukunft halten wollen?
Also wir haben natürlich in dem Gespräch auch explizit danach gefragt. Beim aktuellen Präsidium war das relativ klar, weil ich meine, dieses Präsidium hat auch die letzte Satzungsänderung so eingebracht und befürwortet und auch sich klar dazu bekannt, dass das eben der Südtribüne e.V. ist. Die neuen Kandidaten haben da ein bisschen, würde ich sagen, herumgedrückt. Letztendlich haben wir aber auch von denen mündlich die Aussage, dass der Fanvorstand vom Südtribüne e.V. Vorgeschlagen wird. Also gehen wir davon aus, wir haben das nicht schriftlich, aber wir müssen uns darauf verlassen und es gibt keinen Grund, vom Gegenteil auszugehen, auch wenn die ein oder andere Aussage, die vielleicht eher im kleineren Kreis da eher eine gewisse Skepsis, was das Thema angeht, aufwirft.
Und vielleicht auch nochmal zwei, drei Worte zu dieser Forderung, dass man diese fünf Präsidiumsmitglieder, Klammer auf, ja, Martin hat es gerade erzählt mit dem Fanvorstand, dass der weiterhin so bestimmt werden sollte. Das ist absolut in unserem Interesse. Und ich glaube auch, dass der Fanvertreter aus den aktiven Fans kommen muss, ja, weil sonst ist es auch wieder, motiviert es den einen oder anderen auch wieder, diese Funktion auszuüben aus falschen Motiven. Aber zu dem Vorschlag nochmal die fünf zu wählen, finde ich erstmal gut, ja, das ist ein demokratischer Akt, ja, da kann man dann letzten Endes dann auch wirklich seine Kandidaten nehmen und bekommt dann keinen reingesetzt, ja, aber auch dazu bedarf es halt auch eine Satzungsänderung. Das heißt, das ist schon auch eine Forderung, die da erstmal legitim ist, die da erstmal, ja, ich jetzt erstmal als nicht negativ wahrnehme, aber auch da müssen wir die Satzung wieder anpacken und Satzungsänderungen brauchen ja immer eine Zweidrittelmehrheit in der Mitgliederversammlung. Und deswegen glaube ich tatsächlich, dass das vielleicht jetzt nicht unser größtes Problem ist. Und das würde ich jetzt auch nicht persönlich, wenn ich mich zur Wahl stellen würde, auf meine Agenda schreiben.
Und auch für eine geheime Wahl ist ja die Satzung bereits vorgesehen. Also ich meine, das ist, glaube ich, Usus, dass das nicht fest in der Satzung verankert ist, dass die Wahl pauschal geheim ist. Vor allem, wenn es keine Gegenkandidaten oder irgendwas gibt, dann ist auch eine geheime Wahl manchmal eher Quatsch, aber das wird sicherlich auch der Notar in der Runde bei Christian Tresch im Team bestätigen. Nico Matta ist einer der Kandidaten, über die wir noch nicht gesprochen haben. Ich weiß nicht, wir müssen jetzt auch nicht auf jeden Kandidaten im tiefsten Detail eingehen. Notar habe ich gehört.
Ist im Rechtssystem top, sagt Christian Tresch im Donaukurier. Davon gehen wir jetzt mal aus.
Also erwarte ich auch vom Notar, dass er im Rechtssystem top ist. Genau. Man findet zu ihm nichts, also nicht viel, außer halt seine professionelle Homepage. Von daher auch da, ne, weiß man nicht, was man einkauft, wenn man den wählt. Auch da würde mich ein bisschen mehr Inhalt einfach freuen.
Ja, also ich glaube, das ist halt genau auch die Freiheit, die man irgendwie den Präsidiumsmitgliedern irgendwie lassen kann, wie sie ihre Schwerpunkte setzen. Ich meine, es verrät schon auch ein Stück weit dann, wie man seine Präferenzen irgendwie legt. Also jetzt ein Notar, auch natürlich geht das jetzt auch wieder in eine spekulative Richtung, aber spricht natürlich dann dafür aus, dass man vielleicht irgendwie an der Vereinsstruktur, an der Satzung irgendwie was ändern möchte. Stichwort 50+1 ist heute früher in der Folge schon gefallen. Das aktuelle Präsidium bekennt sich klar dazu, bekennt sich auch gegen weitere Anteilsverkäufe, das
ist auch bisher in der Satzung so verankert und kann aus unserer Sicht auch gerne so bleiben. Wir haben ja in der Vergangenheit auch festgestellt, dass es schon nicht schadet, wenn man sich mit dem Vereinsrecht auseinandersetzt, wenn man sich auch als Vereinsrechtler damit beschäftigt. So ein Notar im EV-Vorstand schadet aber nicht, juristischer Sachverstand.
Wobei man so eine Kompetenz natürlich auch da, wo es nötig ist, durchaus einkaufen kann, ja, genau. Aber also, um das noch zu Ende zu führen, auch das neue, oder das, ich sag schon mal neues Präsidium, ist vielleicht ein bisschen vorweggenommen auf die Wahl, das Kandidatenteam um Christian Tresch haben wir gefragt nach dem Thema Anteilsverkäufe und da wurde nichts ausgeschlossen. Es war sich aber durchaus bewusst, dass es eben genau diese Hürde, die Julia, du gerade angesprochen hast, in der Satzung Zweidrittelmehrheit gibt. Aber ja, also ist natürlich auch ein Thema, das man durchaus in seine Wahlüberlegung mit einfließen lassen kann, wenn man darauf Wert legt, dass eben keine weiteren Anteile verkauft werden, dann hat sich die eine Seite da klarer positioniert als die andere, möchte ich nur sagen.
Nichts ausschließen, da sagt die Jugend an der Stelle eine Red Flag.
Ja, Franz Spitzauer kennt auch das Thema, das haben wir mit ihm auch in der Vergangenheit hoch und runter diskutiert. Also ich glaube, das Thema Kommerzialisierung des Profifußballs, das ist ihm wohl bewusst. Natürlich könnte man sagen, strategisch schnell Anteile zu verkaufen, Geld zu generieren, um dann durchzustarten. Ja, so eine Option wäre theoretisch denkbar, gehe ich aber nicht davon aus, dass sie dieses in Erwägung ziehen, weil es, wie du gerade schon gesagt hast, Martin, die Zweidrittelmehrheit da unbedingt vonnöten ist. Und die, sage ich jetzt mal, wird unglaublich schwer, das gegen die aktiven Fans und auch gegen diejenigen, die da wirklich e.V.-treu sind, sage ich mal, dagegen anzukommen. Deswegen ist für mich keine Bedrohung jetzt erstmal.
Es sei denn, ich lege meine Priorität auf Mitgliederwachstum.
Aber, so jetzt, sind wir, jetzt sind wir schon fast in der Verschwörungstheorie.
Nee, also das möchte man natürlich auch ich klarstellen, dass das hier rein spekulativ ist. Aber lasst uns gerne beim weiteren Kandidatenteam um Christian Dresch noch bleiben. Jetzt haben wir Nico Matthäus kurz angesprochen.
Genau, dann kommen wir zu den zwei Bestimmten oder zu denen, die noch bestimmt werden sollen. Das sind auch zwei ganz bestimmte. Einen, den kennen wir schon seit Jahren, der Michael Gassner, der in der Vergangenheit bei der Sparkasse Ingolstadt-Eichstätt seinen beruflichen Werdegang durchlebt hat. Ja, er ist schon im Ruhestand. Habe ich auch vor kurzem getroffen in einer Veranstaltung im Audi Sportpark. Da war er. War ein angenehmes Gespräch, so wie ich es auch aus der Vergangenheit immer mit ihm hatte. Bezeichnet sich als Allesfahrer, kann ich auch so unterstreichen. Also als ich viel auswärts gefahren bin, war er auch jedes Mal mit dabei. Ist, glaube ich, auch dem Torkelschanzer Fanclub sehr, sehr nahe. Glaube ich, fährt auch mit denen vorzugsweise. Außer es hat sich geändert, seit ich da nicht mehr die aktiven Part habe. War in der Vergangenheit als Kassenprüfer beim FC Ingolstadt aktiv, hat somit Einblick in die Finanzen, deswegen, das müsste dem Team transparent sein, hat, glaube ich, die ehrlichste aller Motivationen, unterstelle ich ihm, einfach dem Verein zu dienen, einfach was besser zu machen. Auch da wäre vielleicht auch die Überlegung, wenn er tatsächlich da diese Motivation hat, dann hätte man das auch schon die Jahre vorher in der normalen Einzelkandidatur vielleicht schon auch sich aktiv einbringen können. Aber er hat sich aktiv eingebracht. Also von allen Kandidaten, die hier auf dem Zettel stehen, der Gegenkandidatur ist er derjenige, der sehr aktiv am Vereinsleben teilnimmt. Deswegen, also das ist die Personalie, die mir persönlich am allerbesten aus diesem Team gefällt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich weiß nicht, inwieweit da im Hintergrund vielleicht auch mit Torkelschanze irgendwelche Überlegungen gibt, da auch nochmal zu integrieren, weil es ist ja, wie schon vorhin angesprochen, dieses Fünferteam und der Fan-Vertreter, da kann man jetzt vielleicht an der einen oder anderen Stelle spekulieren, ob man da dem in der Satzung festgelegten Prozedere das erfüllen möchte oder ob man da vielleicht einen eigenen Fan-Vertreter aus dem Hut zaubert. Aber jetzt sind wir wieder in der falschen Richtung. Das ist jetzt einfach nur eine Möglichkeit, die ich in den Raum stellen möchte. Ich gehe nicht davon aus, dass das tatsächlich so sein wird, aber ich glaube, diese Nähe ist das Einzige, was man vielleicht hier nochmal aus Fansicht rausarbeiten kann. Aber ja, ansonsten.
Ansonsten jemand, der schon lange mit dem e.V. verbunden ist, der den Männerprofis fleißig hinterherreist in guten und in schlechten Zeiten und sich jetzt auch mit seinem beruflichen Hintergrund im Präsidium einbringen möchte.
Ja, also ich glaube, das kann man vollends so unterstreichen. Und das ist ja eigentlich genau das, was man sich auch als Fußballromantiker ein Stück weit irgendwie wünscht, dass eben diese Leute, die dann da auch im Vorstand sitzen, nicht nur der Fanvorstand, sondern auch halt einfach Leute sind, die ja auch eine Kurve schon mal gesehen haben.
Ja. Und auch 12 Stunden im Bus sitzt,
genau.
Um sich dann eine Auswärtsniederlage am Sonntag bei Minusgraden anzuschauen.
Romantisch. Absolut. Jetzt hast du ja gerade gesagt, Michael Gassner ist im Ruhestand. Es gibt ja noch einen weiteren Kandidaten, der, glaube ich, gerade nicht ganz so viel Freizeit zur Hand hat.
Ja, der letzte im Bunde dieses Fünfer-Gespanns ist Stefan König. Stefan König war jahrelang Chefredakteur des Donaukuriers, dem wir ja auch das, also dem Donaukurier, jetzt nicht Stefan König, sondern dem Donaukurier, haben wir ja auch die Enthüllung dieser Kampfkandidatur zu verdanken. Das stand ja heute auch nochmal im Donaukurier drin. Stefan König hat da jahrelang auch fast über eine komplette Dekade im Donaukurier gearbeitet, hat sich da, ich glaube, in der Sportredaktion hat er begonnen, hat sich dann in die Chefredaktion dann auch hochgearbeitet, war da dann auch 3-4 Jahre Chefredakteur, wenn ich das, glaube ich, richtig aus den Medien entnommen habe, und hat dann eine weitere berufliche Herausforderung gesucht, ist zu 8020 gewechselt. Das ist eine Unternehmensberatung, die sich auf Sport oder auf Marketing spezialisiert haben. Ich habe da mal versucht, so ein bisschen in diese Strukturen reinzuschauen. Sehr, sehr wildes Konstrukt an Gesellschaften. Aber er ist da als Angestellter tätig. 8020 war/ist auch Sponsor beim FC Ingolstadt. Das kann man auch auf der Homepage finden, wenn man da 8020 eingibt. Findet man das genauso wie das New Ads On als Tochtergesellschaft der 8020 GmbH, und da hat auch der Stefan König eine aktive Rolle. Und die Gesellschaft hat jetzt im Sommer Insolvenz angemeldet und macht aber weiter. Das heißt, Stefan König ist da weiterhin in einer verantwortungsvollen Position. Interessant an der Stelle auch noch, dass er sich parallel als Oberbürgermeister aufstellen hat lassen für die Freien Wähler. Ich glaube, das ist auch nochmal wichtig zu erwähnen, dass hier möglicherweise dann auch noch, je nachdem wie diese Wahl dann ausgeht, halt auch nochmal eine Doppelbelastung auf die Person zukommen könnte. Ist, glaube ich, den Fans damals in der Eigenvorstellung als Medienprofi vorgestellt worden. Deckt sich auch so, wenn man sich die Interviews für die Oberbürgermeisterkandidatur anschaut. Ich glaube, als diesen Kommunikationsexperten sieht er sich auch. Und klar, lange Jahre Donaukurier, das wurde ja auch seitens dieses Fanstatements schon ein bisschen kritisiert, dass man sagt, naja, die Außendarstellung vom FC Ingolstadt ist in den letzten Jahren deutlich in den Keller gegangen. Fand ich aber ganz spannend, dass das dann die Fans gleich so ein bisschen den Spieß umgedreht haben und gesagt haben, naja, also da ist ja der Donaukurier nicht ganz unschuldig. Hat dann der Herr Rehberger natürlich auch in seinem Kommentar gleich aufgenommen. Also das ist ganz lustiges Ping-Pong, was da
abgeht. Ein bisschen auch das Gefühl, dass da jemand nochmal seinen alten Chef irgendwie verteidigen musste.
Und man muss natürlich auch dazu sagen, dass der Herr Rehberger aktive Fans und Ultras vielleicht jetzt auch nicht ganz als seine primäre Lieblings-Fangruppierung sehen würde. Da gab es ja auch schon Kommentare und Statements, die auch abgedruckt wurden, wo er das Thema Ultra relativ einseitig gesehen hat. Deswegen verstehe ich da seine Kommentierung. Ich bin trotzdem der Meinung, der Donaukurier, wenn man das im Quervergleich mit der Neuburger Rundschau auch sieht, ist der Donaukurier sehr häufig derjenige, der das Haar in der Suppe auch sucht, häufig nicht findet, es aber trotzdem rein interpretiert. Aber ich möchte auf gar keinen Fall irgendwelche Medienschelden betreiben. Das brauche ich mir nicht anmaßen. Das ist ein hartes Geschäft. Und deswegen glaube ich ja, dass das ganz normale Ping-Pong halt da ist. Was gibt es zum Stefan König noch zu sagen? Also der Stefan König hat sich jetzt auch noch nicht aktiv in den letzten Jahren beim FC Ingolstadt eingebracht, zumindest ist mir das nicht bekannt. Man hört, dass er Gründungsmitglied sein soll.
Und meines Wissens auch im Wirtschaftsbeirat ist.
Ja. Und vielleicht auch, okay, im Wirtschaftsbeirat ist, das spricht auch, dass ich den dann halt auch in dieser Funktion nicht kenne, spricht nicht sehr für den Beirat. Also,
spricht nicht für die Transparenz, die eine Erschaffung zusätzlicher Beiratsstrukturen herbeiführen soll.
Ja, also wie gesagt, das sind halt so diese Punkte, die man da wissen soll. Ich glaube, arg viel mehr von meiner Seite gibt es da jetzt nichts zu sagen. Weiß nicht, wollt ihr noch was ergänzen?
Nee, nicht zu der Person im Konkreten. Eher dann, finde ich, nochmal überblickend über das ganze Team ist die Frage, die ich mir auf jeden Fall nochmal irgendwie stelle, wenn ich mir jetzt auch vorstelle, okay, das wird am nächsten Donnerstag dann ein neues Präsidium, das übernimmt dieses Thema. Was mir dann an der Stelle schon noch ein Stück weit fehlt, ist Kompetenz in den Kernaufgaben des EVs. Also ja, Finanzen haben wir gesagt.
Doppelbesetzt,
ne? Genau. Aber auch, na klar, ein Ex-Fußballer, der sicherlich Kontakte hat im Profifußball, aber der jetzt auch meines Wissens nicht die sonderliche Expertise im Jugendfußball oder auch im Frauenfußball hat, außer dass er mal neben Alexandra Popp gewohnt hat.
Noch ist er bisher dadurch aufgefallen, gerne Korrektur, aber mir ist er bisher nicht dadurch aufgefallen, dass er sich ehrenamtlich engagiert hätte und so vielleicht den Bereich soziales Engagement weiter vorantreiben könnte. Das ist ja auch eine wichtige Säule im e.V., der da einen wichtigen Beitrag auch zum Beispiel mit der Blindenmannschaft leistet.
Mit den Freunden, mit der Lebenshilfemannschaft. Ja, also da fehlt mir auch neben der Forderung, ja, da mehr zu tun. Also ich glaube, wo der FC Ingolstadt sehr gut aufgestellt ist, aktuell ist das Thema soziale Verantwortung. Also das ist schon was, da sehe ich jetzt keinen großen Handlungsbedarf. Aber
genau, und also auch, um das noch zu Ende zu führen, im Endeffekt, Thema Netzwerk wird immer wieder angesprochen, alles schön und gut. Aber ich glaube, dass man auch irgendwie das Netzwerk, gerade im e.V., dass man dann zum Beispiel über eine langjährige Erfahrung eines Christoph Heckel hat, zum Beispiel in dem BFV, in den Jugendfußball, dringend braucht. Und das fehlt mir an der Stelle auch ein Stück weit und ist eigentlich auch in der gesamten öffentlichen Diskussion irgendwie für mich gerade sehr wenig Thema.
Also. Ich muss jetzt ein bisschen lachen, weil Christian Dresch sagt ja sehr, sehr häufig, er hat den Kontakt zum Julian Nagelsmann. Jetzt stelle ich mir vor, er wird gewählt und ruft da seinen Spätzle an und sagt, du Julian, ich bin jetzt Präsident vom FC Ingolstadt, ich brauche jetzt das und das und das. Ich glaube ganz ehrlich, da würde Julian Nagelsmann sagen, du was, ich habe das Viertelfinale der Nations League vor der Brust, kümmere dich doch bitte selber um deinen Provinzfußballclub, jetzt böse übertrieben gesagt. Also ich glaube tatsächlich, dass dieses Netzwerk, das ist vorhanden, klar ist es vorhanden, das ist aber halt unter Profis beziehungsweise unter ehemaligen Profis. Was mir da schon ein Stück weit fehlt, ist, wie sind die Kontakte zu Funktionären. Ja? Und ich habe vorhin im Eingang das Beispiel Dietmar Beiersdorfer genannt. Der hat bewusst, der war ein erfolgreicher Profi, der hat auch mehr gewonnen, als ein Christian Dresch gewonnen hat. Der hat sich deswegen danach hingesetzt, hat ein BWL-Studium gemacht, hat Wirtschaftsprüfungsgesellschaft gearbeitet, hat da auch den HSV Werder Bremen geprüft, damals als Wirtschaftsprüfergehilfe, um einen Einblick in diese professionellen Fußballstrukturen zu bekommen. Und wenn jemand den Anspruch hat auf so ein wichtiges Amt, dann erwarte ich, dass man sich da hier auch ein Stück weit nochmal auf eine Expertise aufbaut. Und da jetzt nochmal konkret den Vergleich. Christian Dresch, Peter Jagwert. Peter Jagwert ist ein Unternehmer. Der hat in der Vergangenheit Unternehmen aufgebaut, Unternehmen erfolgreich verkauft. Der weiß, wie man solche Themen auch spielt. Ja, jetzt haben wir gesagt, e.V., da gehört auch dazu, dass man du hast es gut angesprochen, zum Bayerischen Fußballverband den Kontakt hält. Das sind genau diese Unterschiede, die ich glaube, die es glaube wichtig ist zu verstehen und da auch nochmal in alle Bewerber reinzugucken, was bringen die mit, was bringen die im Verein, vor allem in der aktuellen Situation. Sollte es tatsächlich auch zu einem kompletten Austausch des Präsidiums kommen, dann glaube ich, wird der FC Ingolstadt ein halbes bis ganzes Jahr verlieren, bis die Strukturen verstanden sind, dass die Arbeit wieder aufgenommen werden kann. Und ich glaube, diese Zeit hat der FC Ingolstadt in der aktuellen Situation nicht. Da wird es Unruhe im e.V. geben. Die Unruhe wird sich möglicherweise auch auf die Profis auswirken. Das ist jetzt reine Mutmaßung von mir. Jetzt läuft es gerade. Das aktuelle Präsidium steht wirklich 100% hinter der Trainerin. Christian Dresch hat in seinem letzten Interview, ich glaube im Espresso war es, das sehr kritisch gesehen, dass er jetzt dann die Doppelbelastung auch hat. Das kennt er von Markus Pappel beim VfB Stuttgart, hat er damals gesagt. Ja, und er ist kein Freund dieser Doppelbelastung. Da würde mich dann auch interessieren, was da sein Konzept auch ist. Ja, nur, dass es schwierig wird. Ja, das kennen wir. Das kennen wir von Stefan Leitl. Das kennen wir von unzähligen anderen Trainern, dass das nicht leicht wird. Aber jetzt schweife ich schon wieder ab und laber schon wieder und vergleich. Also,
was du sagen möchtest, ist, dass es schade wäre, wenn der FC Ingolstadt schon wieder mit einer Trainerentlassung in der Zeitung steht.
Ja, das zum einen, weil ich glaube tatsächlich, jetzt haben wir einen sogenannten Bock umgestoßen und deswegen ist da echt Kontinuität dran. Gleichwohl weiß ich, dass frischer Wind erstmal verlockend klingt, dass neue Besen auch gut kehren. Ja, jetzt können wir dann so ein Schwein aufstellen, wo wir dann 2 5-Mark-Stücke reinschmeißen. Ich glaube persönlich, dass eine Veränderung schon angestoßen ist im aktuellen Präsidium, dass da noch Veränderung kommen muss und da auch die handelnden Personen auch dran gemessen werden müssen. Ich glaube aber, ein Komplettumbruch zum jetzigen Zeitpunkt mit einer herausfordernden Mannschaft, die bisher sehr, sehr viel schuldig geblieben ist. Vielleicht öffnet sich noch ein kleines Fenster am Freitag ab 19 Uhr, wo man dann wieder was auf Facebook posten kann. Vielleicht kommt dann noch mal mehr Inhalt. Aber ich glaube tatsächlich, es würde, also eine Gegenalternative in allen Ehren, aber da ist mir aktuell zu wenig Fleisch am Knochen. Ich lasse mich da gern von euch umstimmen, aber jetzt habe ich sehr viel persönliche Matthias Fischer-Meinung da reingeworfen. Ich weiß auch nicht, ob ich mich da jetzt im Kopf und Kragen rede, aber ich möchte einfach so ein bisschen an meinem inneren Kampf, den ich da habe, die Hörer auch teilhaben lassen, weil für mich ist es schon ein ganz, ganz wichtiges Organ, ja, neben der Mitgliederversammlung das zweitwichtigste, das wir da haben, das leichtfertig zu besetzen, weil jemand was verspricht, das er möglicherweise halten kann, möglicherweise aber auch nicht halten kann.
Was für mich wichtig wäre, neben all dem, was du gerade schon gesagt hast, ist, dass man diese Energie, die jetzt zweifellos mit dieser Kandidatur in diesem Wahlkampf entstanden ist, dass man die nicht verpuffen lässt nach der Mitgliederversammlung. Ich bin sehr gespannt, wie das wird. Das wird mit Sicherheit auch emotional und spannend, und egal wie es ausgeht, muss das Ziel sein, all das, was wir angesprochen haben an Verbesserungspotenzial, an Kritik, all die Punkte, die es in der Mitgliedschaft gibt, im Verein gibt, die die Jugendmannschaften haben, die die Frauenmannschaft hat, die aus dem sozialen Engagement kommen, all die Punkte konstruktiv weiterzuführen. Und egal welches Team gewinnt, da die Schritte in die Zukunft zu gehen. Ich glaube, wir haben schon ausführlich erläutert, wo wir da eher weniger Reibung sehen, wenn welches Team gewinnt. Du hast das gerade beschrieben, wenn da ein komplett neues Team kommt, dann entsteht da auch ganz viel Einarbeitungszeit einfach. Jetzt gibt es Menschen, die haben sich schon mal mit der GmbH beschäftigt in dem Team, Menschen, die haben Kontakte zu Julian Nagelsmann, ein Notar, der sich gut im Rechtssystem auskennt, einen Medienprofi, aber wir haben keinen dabei, wie zum Beispiel den Heckel aus dem aktuellen Präsidium, der sich in der Jugend auskennt. Mir wäre es auch nochmal wichtig zu betonen, wenn man eine ganz neue Mannschaft aufstellt, dann wäre es auch ganz schön, wenn die nicht nur aus Männern besteht. Wenn einem denn das Frauenteam so wichtig ist, hätte man vielleicht auch jemanden gefunden aus der Frauenmannschaft, der sich da in dieses Team einbringen hätte wollen. Das wäre mit dem ganzen frischen Wind und den ganzen frischen Ideen ja vielleicht nach 20 Jahren FC Ingolstadt auch mal an der Zeit, dass die Frau im Präsidium nicht nur aus der Fanszene kommt.
Das ist eigentlich so ein schönes Schlusswort, dass ich gar nicht mehr ergänzen möchte. Ich glaube, es ist am nächsten Donnerstag ein sehr aufregendes Event. Fisch, es tut mir leid, wenn ich sage, es wird vielleicht sogar noch aufregender als 2013.
Das kann ich mir schwerlich vorstellen, aber wenn das Ergebnis dann ähnlich ist, also egal wie es rausläuft, und ich glaube auch, dass das ganz gut rausgekommen ist, egal wie es rausläuft, es wird für den Verein einen Vorteil haben, und deswegen, egal wie es läuft, alle werden da auch eine positive Veränderung haben. Das war bei mir damals auch so. Ich bin sauber auf die Fresse gefallen, habe aber trotzdem die Hand gereicht bekommen und konnte dann gemeinsam mit dir, mit der Denise und mit ganz, ganz viel im Hintergrund, dazu gehört auch die Julia, konnten wir die Satzungsänderungen so entsprechend anschieben und haben nachhaltig was für diesen Verein geändert und auch verbessert für die Fans. Ja, vielleicht auch da nochmal Selbstkritik, hätten wir vielleicht auch nochmal mehr Transparenz einfordern müssen außerhalb unserer etablierten Fanstrukturen. Ich glaube, das ist schon auch was, das muss man sich mitnehmen. Aber bevor jetzt dieses schöne Schlusswort und von der Julia nochmal komplett vergessen mache, ich finde es ganz wichtig, dass man die Möglichkeit hat zu wählen, dass man sich beteiligen darf. Ich kann nur jedem ans Herz legen, zur Wahl zu kommen, seine Stimme abzugeben, ob es geheim ist oder dann offen, ist mir vollkommen egal. Wichtig ist, dass jeder in sich reinhört, dass jeder für den Verein und für sich das Beste sucht. Und ich glaube tatsächlich, dass der FC Ingolstadt gute Zukunft haben wird. Und ich freue mich vor allem, wenn ich dann im Zuschauerraum sitze und mir das Spektakel anschauen darf und mir nicht zitternd vor den Leuten stehe und diese Antrittsrede halten muss oder diese Wahlkampfrede halten darf. Da freue ich mich auch schon drauf, wie sich die einzelnen Kandidaten dann da nochmal präsentieren. Aber ich glaube, es ist schon unsere Motivation auch rauskommen. Wir machen das nicht zu unserem Selbstzweck, dass wir uns hier zusammensetzen, sondern uns geht es tatsächlich darum, dass der FC Ingolstadt auf einen guten Weg kommt. Und ja, das war aus meiner Sicht wunderschön.
Das ist auch tatsächlich die Kevin, die ich nochmal schlagen wollte, und dann ist wirklich hier Feierabend. Also du hast deinen inneren Kampf angesprochen. Ich glaube, so ging es wirklich ganz vielen in der Fanszene, die sehr, sehr mit sich gerungen haben, was denn irgendwie das Beste ist. Und vielleicht ist das auch tatsächlich auch eine Sichtweise, die zu kurz kommt. Weder noch, wie es ausgeht, ist am Ende das Ende der Welt, sondern es wird unterschiedlich, mit Sicherheit, haben wir jetzt auch irgendwie schön rausgearbeitet. Aber es ist beides etwas, mit dem man arbeiten kann und muss, wenn man diesen Verein liebt. Und ich glaube, wir haben alle so viel Herzblut, dass wir dann auch beiden Seiten die Chance geben, das, was sie versprechen, auch eben entsprechend zu zeigen. Und deswegen, ja, also ich glaube, Donnerstag könnte interessant werden. Wir haben vorher diskutiert, ob wir noch eine Bene will's Wissen-Frage machen. Die Überlegung war ja, ob wir irgendwie fragen, für wen stimmt er, aber ich glaube, das wäre zu seriös für diesen Podcast.
Ja.
Deswegen würde ich am liebsten eine Umfrage machen. Ich weiß nicht, ob ihr mir zustimmt, und zwar eine Abstimmung darüber, wie lange wird die Mitgliederversammlung dauern. Also da können wir vielleicht vier Zeiträume irgendwie zur Wahl stellen, und ich glaube, das könnte auch nochmal
ein
sehr interessanter Tipp werden.
Definitiv. Oder vielleicht auch die Frage, wir haben es ja gehört, Bene hatte das Meet and Greet mit der Julia oder die Julia mit Bene, ich war mit ihm in Tulum. Was würdet ihr lieber haben? Würdet ihr lieber ein Meet and Greet mit Bene haben oder mit ihm nach Tulum? Das könnten wir vielleicht als zweite Frage noch einbauen.
Genau, also dieses Mal themenbezogen. Eine Frage zu Präsidiumswahl und eine zu Bene.
Genau.
Liebe Grüße, Bene. Wir wissen, du freust dich sehr über dieses Segment.
Wir denken an dich.
Und damit sage ich nochmal sehr, sehr herzlichen Dank an euch beide. Ich glaube, es ist nicht untertrieben, dass ihr die absolut richtigen Gesprächspartner für dieses Thema wart. Und sag danke für jeden, der bis hierher gehört hat. Und hoffe, dass wir uns alle nächsten Donnerstag auf der Mitgliederversammlung sehen.
Danke, Martin.
Danke für die Einladung, danke fürs Zuhören, danke fürs Mitstimmen.
Danke, Julia.
Danke, Matthias.